Gute, ihr Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell?
Und der komische, dicke Kerl hier an der Theke, weißt du? Das bin ich, der Siggi.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Siggis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Siggis Bar.
Ey.
Frikadelle in Siggis Bar.
Alles frisch
hier. Eine Cowboy-Schorle in Siggis Bar.
Tobi.
Ja.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir?
Fit wie immer.
Mhm. Und warum habe ich dich angemotzt?
Weil ich immer müde war, obwohl die Sonne geschienen hat.
Stimmt, heute war ein langer Tag. Stimmt, heute war ein langer Sonnenschein, das heißt, du musst eigentlich absolut fit sein.
Ja, für dich. Ich bin trotzdem müde wie immer.
Okay. Super.
Aber das ändern wir jetzt.
Ja, das ändern wir jetzt, weil wir haben wieder einen Gast. Heute ist bei uns zu Gast der Kasa.
Hallo.
Gude.
Hello. Gude.
Nach langer Zeit.
Nach langer
und
Zeit.
Ich muss jetzt hier die Müdigkeit vertreiben, oder was?
Ja, genau.
Bei Tobi, bei mir nicht.
Achso.
Das ist der Grund für unsere Gäste eigentlich.
Vielleicht ist auch Eisenmangel, ne?
Stimmt, jetzt fängt der auch noch.
Genau,
an.
Wir laden eigentlich immer nur die Gäste ein, damit sie Tobis Müdigkeit vertreiben.
Okay,
genau, ja, cool.
Das ist auch der Haupt. Wenn uns mittlerweile jemand nach dem Konzept und dem roten Faden dieses Podcasts fragt, das ist der Grund. Nur um Tobi die gemacht. Müdigkeit zu vertreiben.
Ja, gut.
Ja.
Ja.
Wie kann ich dir helfen?
Wir hätten ihn viel früher hier haben müssen, sowieso.
Mich? Ja, also wenn ich hier so hier in der Bar, da hängen ja so ganz viele Porträts von Leuten, die hier schon in der Show waren.
Ja.
Das Lustige ist, bei ungefähr der Hälfte der Leute würde ich sagen, ey, das sind meine Homies. Insofern, ja,
so,
dass ich jetzt auch nochmal hier bin,
die haben
ist
aber
die logische
alle,
Konsequenz.
Das stimmt, aber die haben alle gesagt, lad den auf keinen Fall.
Deswegen erst so spät jetzt, ja gut.
Genau. Wir mussten ein bisschen Gras drüber wachsen lassen über die Sache und dann haben gesagt, komm, jetzt merkt's keiner, weißt du so.
Verstehe.
Jetzt ist nee,
du musst ja überlegen, wir müssen ja auch immer irgendwie der Highlights setzen.
Ja,
genau. Der Spannungsbogen muss ja auch oben
und halten. Und zwischendrin kommen dann so Lückenfüller wie ich.
Ja, okay, das hast du gesagt.
Warte,
ausschlaggebend, warum du überhaupt hier bist, das wollten wir eigentlich sagen auch, ne? Wie wir uns über den
Weg
gelaufen sind.
Wir sind uns über den Weg gelaufen im Kino.
Ja, neulich, ne?
Genau, wir haben ja gesagt, wir belassen es bei, wir sind im Kino gewesen.
Ja.
Und dann haben wir, wie immer...
Von Smalltalk wurde es dann ein langer Talk.
Ein langer Talk.
Und dann wurde es ein extra langer Talk. Und dann haben wir ungefähr anderthalb Stunden uns über Gott und die Welt unterhalten, kam von Kuchenbacken auf Arschbacken. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich hätte das ja jetzt direkt eine Folge vom neuen Siggis Bar Podcast sein können.
Richtig.
Ja.
Und dann kamen wir auf die Idee.
Und dann kam auf die Idee, der muss hierher kommen. Eigentlich war es richtig dumm, dass wir nicht einfach...
wir hätten live direkt aufzeichnen müssen.
Eigentlich, Handy raus, heutzutage geht es. Zack.
Stimmt.
Ja gut.
Wir versuchen das jetzt nochmal zu simulieren hier.
Ja, ich habe ja auch vor allem immer die ehrenvolle Aufgabe hier, die Leute, die hier sind, zu introducen und zu beschreiben.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das ist auch recht. Das wird auch nicht einfach. Also ich, ey, guck mal, also...
Erzähl doch, woher wir uns kennen. Das ist vielleicht der beste Einstieg.
Boah, ja, mach mal.
Aber
ursprünglich, weil wir kennen uns wie lange? 25 Jahre? Mindestens.
Ja.
Ja.
Ja, safe. Ja, eigentlich über die Musik, ne?
Ja.
Größtenteils.
Ja.
Doch, schon, ja, genau. Und das wäre auch tatsächlich mein Einstieg gewesen. Also du, das wäre aber, das, ich muss die Frage trotzdem ein bisschen umdrehen. Machst du noch Musik? Ich will nicht sagen, du hast Musik gemacht, dann sagst du, ich mach da noch Musik. Also,
das ist immer die Frage von, wo hört man auf, Musik zu machen und was bedeutet Musik machen? Ich habe jetzt seit geraumer Zeit keine Veröffentlichung gemacht.
Mhm. Aber
Auftritte mache ich.
Genau.
Schreibe auch hier und da noch ein Verse und habe auch noch eine Reihe von unveröffentlichten Songs auf dem Laptop. Da kann durchaus noch was passieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass das momentan mein primäres Betätigungsfeld ist.
Aber das war es damals definitiv. Ne?
Es war es Jahrzehnte
lang. Sehr lange, gell? Ja. Genau.
Ja, davon schöpfst du ja wahrscheinlich heute noch, wenn du deine Auftritte machen kannst. Ich meine, du hast auch ein gewisses Repertoire zu bieten. Würde ich
ja
sagen.
Da gibt es auch Songs von früher, die man immer wieder mal spielen muss. Die immer wieder nachgefragt werden.
Da werden wir, glaube ich, auch kurz drüber reden müssen, leider heute.
Es hat so ein bisschen was von Rex Gildo und Fiesta Mexicana. Der durfte auch immer nur einen Song spielen, bis er dann in Dortelweil aus dem Fenster gesprungen ist. Bei der Möbelhauseröffnung.
Ja.
Soweit ist noch nicht.
Soweit ist es ja zum Glück noch nicht.
Möbelhauseröffnung noch nicht. Nur Beschneidungen und so Sachen.
Hochzeiten auch? Vielleicht nein.
Oh, da bist du ja der Fachmann.
Ja, das ist schon. Aber hast du. Aber so Anfrage hast du noch nicht bekommen, oder?
Ich bin auch schon auf Hochzeiten aufgetreten, ne?
Ja, aber jetzt nicht. Aber im Sinne von, dass die...
Im Sinne von gebucht.
Die kannten dich nicht?
Also, oder doch, die kannten mich. Die wollten, das war dann so in so einem Eintrachtrahmen, sag ich mal. Ne?
Okay, genau. Aber das war jetzt nicht, dass es ich sage jetzt mal, dass es Freunde einfach von dir waren, wo du sagst, komm, nein, ich nehme jetzt mal das Mikro.
Nein, das waren gänzlich unbekannte Leute. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das war. Das war eine ganze Ecke weg von Frankfurt.
Und die kannten dich aus dem Eintracht-Rahmen und
aus diesem Eintracht-Kosmos und wollten dann halt auch musikalisch dann da die entsprechende Untermalung haben bei ihrer Hochzeit. Ach, das war eigentlich. Dann, ich glaub, so, wenn ich mich recht entsinne, war das in dem Fall so eine Überraschung für den Bräutigam. Der wusste das nicht. Der war wohl irgendwie Fan.
Ja, geil.
Oder fand es irgendwie cool, auf jeden Fall. Und die Ehefrau hat sich dann überlegt, Mensch, den buche ich als Surprise-Act auf meine Hochzeitsfeier. Für eben den Bräutigam, um den zu überraschen.
Und jetzt die Frage, bist du aus der Torte gesprungen?
Nein. Nein. Also, jetzt hätte ich fast wieder eine lustige Anekdote erzählt. Aber dafür die lasse ich lieber, weil dann ist die Braut im Nachhinein vielleicht nicht mehr verheiratet. Deswegen lassen wir das.
Ach so, okay.
Also ich hoffe, Sie sind noch verheiratet. Schöne Grüße.
Okay. Aber falls ihr zuhört, meldet euch.
Genau.
Mich würde aber tatsächlich interessieren, ob du, Steve, dich wirklich daran erinnern könntest, weil wann ihr euch so das erste Mal über den Weg gelaufen seid. Weißt du? Ich meine, ihr habt das jetzt so. Ich meine, wir sind uns über den Weg gelaufen, weil ich mit dem Steve immer Händchen haltend überall hingegangen bin.
Ja, genau so. Ja.
Dementsprechend.
Wir sind uns hauptsächlich so zur sehr harten Clubbing-Zeit so quasi viermal die Woche über den Weg gelaufen.
Genau,
aber ihr beide ich meine.
Naja, also wir uns ja alle,
auch
aber,
so, ja, genau, ja,
aber wir kannten uns schon eine Ecke früher.
Genau.
Ja, gut, ich kannte dich ja auch musikalisch auch früher, aber über den Weg gelaufen sind wir uns dann ein bisschen später, würde ich sagen. Ja. Deshalb, wo da die Überschneidungen sind. Keine Ahnung, sowas wie Sound of Frankfurt oder sowas oder vorher. Oder,
ja,
oder,
aber ich würde fast, würde sagen, es muss so FFMs die Zeit gewesen.
Ich hätte jetzt auch gesagt, also ich habe nicht den Moment im Hinterkopf, wo ich sage, das war die erste Begegnung und
ich habe da auch zu wenig Erinnerung.
In dem und dem Zusammenhang oder zu dem und dem Anlass, aber es muss mit Sicherheit in dem FFM-Sees-Kosmos gewesen sein, ja, wo sich ja tatsächlich ganz, ganz viele Wege von Leuten, die Rap und Hip-Hop betrieben haben in Frankfurt zu der Zeit, erstmalig gekreuzt haben und sich da auch ganz viele Verbindungen aufgetan haben, die ohne FFMCs vielleicht niemals zustande gekommen wären. Ja? Oder auch einfach Kollaborationen und Zusammenarbeiten auch entstanden sind, die ohne eben diese Plattform, die aus meiner Sicht retrospektiv immer noch eine der wichtigsten für Frankfurt Hip-Hop war, die es gegeben hat, die in meiner Ansicht nach auch viel zu wenig erwähnt wird und gewürdigt wird, wenn man über Frankfurt-Rap redet. Es werden immer ganz viele Sachen genannt, die auch definitiv ihren Platz da in der Geschichte haben, aber FFMCs wird häufig vergessen, finde ich.
Mhm.
Ja, das war nicht so groß wie manch andere Sachen, die man aus Frankfurt kennt, aber für die Szene war es zu dem Zeitpunkt unfassbar wichtig. Und ich glaube, da ist auch unsere erste Begegnung in dem Kosmos irgendwie entstanden oder gewesen.
Aber du hast gerade den Punkt erwähnt mit nicht so groß. Und ich glaube, das Ding ist, dass man das oft, also dieses nicht so groß ist.
Ja, was heißt nicht so groß? Das Ding, wir haben zweimal, dreimal volle Butch Cup gehabt, ne?
Ja, genau. Aber ich weiß, aber nicht so groß meine ich für, ich sage es einfach mal, für Außenstehende, die Aufmerksamkeit war nicht so groß, weil es vielleicht sehr lokal war. Plus, ich glaube auch, wenn das heute oder wenn wir damals die Möglichkeiten von heute gehabt hätten, wäre es auch wieder eine andere Nummer gewesen, so, ne? Also mit viel mehr viel schneller verbreitet.
Heute würde sowas nicht mehr geben, weil ich kann mir nicht vorstellen, weil FFMCs waren ja zu Hochzeiten, wenn du das dir genau anguckst, wer da alles irgendwie involviert war, würde ich mal sagen, da waren irgendwie zwischen 40 und 50 Leute sogar dran, also nicht der Kern. Ja, du und ich waren ja so noch ein bisschen näher dran am Kern, aber insgesamt, welche Bands und Gangs und so weiter da so mit dranhängen, die darüber veröffentlicht haben und Auftritte hatten und die hatten noch Homies dabei und. Das waren immer so wirklich ein Haufen Leute. Und wenn die heute alle gleichzeitig Insta, TikTok und Schieß mich tot zuballern würden, sagen, FFMCs ist der Shit, dann wäre das auf Chartweg so. Ja? Aber das gibt's heute nicht mehr.
Mir glaub ich auch
heute nicht. Würde jeder seine Gang oder sich als Künstler, aber nicht mehr so eine Plattform, die ihn ja jetzt nur sehr rudimentär repräsentiert, feiern. So. Das war halt einfach eine andere Zeit.
Hätte jeder dann heutzutage seine eigene Plattform schon bekommen, was FFMCs damals für die Künstler gemacht hat. Deshalb war das also als Außenstehender, wie gesagt, ich war ja auch ein bisschen damit mal hinter den Kulissen unterwegs, aber wirklich nur als Zuschauer und ich glaube, es war halt sehr, sehr wichtig, auch für die Künstler selber. Also ne, das Ding, also klar auch fürs Publikum und für jeden mit seiner Zielgruppe sozusagen, die haben ja auch irgendwie alle zusammengebracht, weil es auch so ganz verschiedene auch Stile und Ecken und Künstler waren. Also und Ich glaube, es war für erstens in erster Linie wirklich wichtig für die Künstler, um überhaupt auch mal was rauszubringen.
Exakt. Und, weil es gab ja keine Möglichkeit, einfach mal was irgendwo hochzuladen oder zu streamen oder sonst was. Die einzige Möglichkeit, die du hattest, war eben selbst tief in die Tasche gehen und selber eine Platte irgendwie finanzieren oder vielleicht irgendwo auf dem Label einer der wenigen Glücklichen zu sein, die da irgendwie dazu kommen, eine Veröffentlichung zu haben.
Ja.
Aber das war's. Also du brauchtest ja jemanden, der das tatsächlich physikalisch produziert und dann auch noch irgendwie vertreibt. Das war ja für uns zu dem Zeitpunkt, also für mich jetzt, ich war ja schon zu dem Zeitpunkt auch in dieser Nordmassiv Binning Squad Sache nah dran, das war da schon auch gang und gäbe, dass da Veröffentlichungen gab, aber dennoch war es zu dem Zeitpunkt immer noch was sehr, sehr Besonderes. Mhm. Oh, meine neue Platte kommt raus. Und
ja,
selbst wenn es nur ein Song war, das war eine riesen Nummer. Heute ist so, ja, schau heute einen Song raus und nächste Woche kommt der nächste und das ist anders. Ja, und da war FFMCs natürlich eine Möglichkeit, überhaupt etwas zu veröffentlichen.
Ja. Plus dann halt auch noch, wie du gesagt hast, die Auftritte in der Batsch Cup, das waren ja auch immer so
richtige... Ja, es war ja nicht nur Batsch Cup, wir waren ja tatsächlich auch viel so auf kleiner Tour und in den Käffern und so, also wir waren ja wirklich auch viel unterwegs, aber insbesondere die Batsch Cup-Dinger, also wenn ich so meine viele Jahrzehnte Auftrittskarriere und Rap-Musik-Zeit Revue passieren lasse, waren das so eine von vielen, aber eine der schönsten Erinnerungen, die ich so habe.
Es waren halt auch wirklich so legendäre Dinger, ne? Ja. An die man immer wieder denkt, muss ich auch sagen, auch als Zuschauer. Weil das war schon auch für die... Ja, es war so, du bist ja, das haben wir ja auch schon mal öfter thematisiert, aber du bist als Frankfurter, hast du ja auch immer diesen gewissen Lokalpatriotismus sowieso. Und wenn du dann halt ich nehme jetzt wieder die Batsch Cup, in die Batsch Cup gehst und du hast halt ein Line-Up von... keine Ahnung, ich sage jetzt einmal 15 Gruppen und oder wie auch immer. Und die sind halt alle aus deiner Stadt irgendwie, auch wenn du die nicht alle feierst, aber das ist so, repräsentiert ja auch deine Stadt. Und dass da was auf die Beine gestellt wurde, ist halt schon was Cooles gewesen. Also dass man sagt, hier pass auf und hier findet was statt, hier wird was gemacht. Und auch dieses Gemeinschaftliche, jetzt sage ich mal in der Oberfläche, was da drunter ist, weiß man auch immer nicht, wie die Leute miteinander irgendwie dann letztendlich klarkamen. Aber du hast ja gesagt, es ist ja auch viel draus entstanden, aber dass du so eine einheitliche Plattform hast, wo wirklich alle irgendwie zusammen an einem Strang ziehen und zusammen irgendwas auf die Beine stellen. Und
exakt.
So war, ist auch diese Idee an sich. Und wir hatten die Jungs ja auch schon hier, Effe, Levin, Kareem und so weiter, die da auch... Ja,
und ganz viele andere hängen hier an der Wand.
Ja, auch noch.
Die auch damals dabei waren, ja?
Genau, und das, was da aus dem Boden gestampft wurde, ist schon wirklich eine coole Sache gewesen. Das war auch wirklich... Ich glaube, in Bockenheim in der Umkleidekabine hängt immer noch der FFMC-Aufkleber,
den ich
in der A-Jugend hingeklebt habe, weil die so aggressiv waren, diese Aufkleber, dass die nicht weggehen.
Und gute Qualität,
ja.
Wie du siehst, die hängen noch.
Also, ich habe den nicht
geklebt. Aber da hängt natürlich auch noch ein Verzweifelt-Aufkleber.
Oh ja, das weiß ich nicht.
Doch, den hast du mir auch mal geschickt.
Als ich war schon lange nicht mehr in der
Kabine. Aber lass uns darüber nicht sprechen.
Aber ja, ich glaube, das war so das erste Mal, dass wir öfter miteinander zu tun hatten, weil in dem FFMCs-Rahmen gab es ja auch ständig irgendwas. Da warst du, die Woche waren wir bei Radio X, nächste Woche waren wir im Studio A, Studio B, Auftritt hier, da, dort. Es war ja, oder beziehungsweise irgendwo welche Konzerte gebumrushed, so hier, da rappt irgendwer von außerhalb, egal, wir gehen da hin, nehmen das Mikro und rappen auch und so. Also wir waren ja wirklich ständig, wöchentlich, entweder auf einer Bühne oder in einem Studio oder irgendwas am Machen. Und es war klar, dass wir uns da halt auch ständig begegnet sind und über den Weg gelaufen sind. Und da waren wir zwei einige von vielen, die sich da regelmäßig begegnet sind, obwohl sie keine Clique, keine Gruppe oder Freunde oder sonst was waren, sondern es war einfach so ein Mikrokosmos. Ja? War toll.
Finde ich auch. Du hast irgendwie ist gerade auch Sound of Frankfurt gefallen.
Oh ja.
Bist du auch aufgetreten? Ja, ne?
Fünfmal oder so.
Viermal. Wie oft gab es denn überhaupt?
Ja, eigentlich durfte man immer nur einmal auftreten als Act. Es gab ja diese Hip-Hop-Bühne.
Ja, genau.
Brunnen. Die war am Brunnen.
Genau.
Die war jedes Jahr von einem anderen Sponsor. Am Anfang war es von der Telekom und am Ende war es irgendein Case, weil es immer weniger Gelder da reingeflossen sind. Aber ich war tatsächlich viermal da oder fünfmal da, ich weiß es nicht mehr. Und jedes Mal in einem anderen Rahmen. Einmal war es in dem Rahmen die besten Freestyler der Stadt. Das war dann mit Misi und Connor. Dämon und noch als Lasse, glaube ich, und so weiter. Dann im Jahr drauf mit Nordmassiv, glaube ich, dann mit Binding Sport, dann als Kase, dann mit Extraordinär. Also ich war da jedes Jahr quasi.
Geil, sehr gut. Ja genau, stimmt, die habe ich nämlich auch noch mitbekommen, die Diskussion, dass man da quasi nicht...
Darfst nur einmal
auftreten. Aber ihr wart auch zweimal, mindestens.
Ja, ja gut, ihr hattet ja auch die Option, unter mehreren Namen da aufzulaufen.
Genau. Ich glaube,
ich war, da muss ich nochmal erzählen, da war ich auch einmal aktiv mit beteiligt an dem Auftritt.
Aha.
Als, in Anführungszeichen, DJ.
Stimmt.
Oben in der Kanzel.
Deshalb habe ich, da habe ich mich gefreut. Nee, ich war unten im Zelt und habe nicht mal den Auftritt gesehen.
Ach so.
Weil ich habe nämlich nur die CD reingemacht und habe halt immer nur Start und Stopp, bis das nächste kam.
Ja, so wie heute die DJs halt.
Ja, genau. Also, und ich habe halt, also mehr oder weniger haben wir so Stichwörter, also der, die haben ja immer zwischendrin gesprochen und, wenn, und dann hat der Jan oder so gesagt so, und jetzt kommen wir zum, und dann wusste ich, was ich drücken musste so. Und ich habe gesagt, geil, ich mach das. Ich stehe dann oben, habe den Überblick über allem, aber dieser CD-Player war unten in diesem Zelt und ich musste mich sehr weit übers Mischpult nach vorne bücken, lehnen, um dann von unten auf der einen Seite ein bisschen was zu sehen von dem Auftritt, weil ich sonst gar nichts mitbekommen hätte. Das war aber vom zweiten Mal. Einmal war ich im Publikum, da, da sind wir einfach nur durchgedreht, da haben wir nichts gemacht.
Ja.
Aber da war ich unten drinnen und da habe ich mich so gefreut, dass ich da oben drauf darf. Durfte ich nicht.
Also es war Sound of Frankfurt insgesamt, also insbesondere das, was da um die Hip-Hop-Stage passiert ist, das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Also wenn du auf dieser Bühne standest, so weit du gucken konntest, egal in welche Richtung, waren da Leute, die deinen Auftritt sich angeguckt haben und Bock auf Hip-Hop hatten. Ja. Da wurde gebounced, da waren die Hände in der Luft und so weiter. Wo du dich gefragt hast, wo kommen die denn alle her? Ja, wer sind die? Warum kennen die unsere Songs? Warum rufen die unsere Namen? So, what the fuck, wo kommen die her?
Genau, was man kurz vielleicht noch sagen muss, diese Bühne war an dem Brunnen und wer das nicht kennt und die Jüngeren zu, die ging halt, die Bühne
ging
halt,
jüngere Zuschauer.
Ich sag das immer so.
Ich glaube nicht, Bühne, wir wünschen uns das.
Dass die Bühne ging halt einmal komplett rum.
Das war kein halt, Grund, das war ein ganz schönes Marathonkonzert.
Genau, du hast halt, du konntest halt von jeder Seite praktisch drauf gucken. Nee, deshalb meine ich, weil der Kasa gesagt hat, du konntest in jede Richtung gucken und es war alles voll. Ich wollte jetzt nur noch mal sagen, dass man wirklich die von der Bühne konnten, auch auf jede
Richtung. Die Leute Richtung. Konnten dich theoretisch irgendwie, außer wenn du auf der ganz anderen Seite bist, konnten sich mal kurz nicht sehen, aber man musste halt tatsächlich wirklich
musste die ganze Zeit im Kreis,
performen.
Deswegen zu der Zeit habe ich ja, also zu Hochzeiten hatte ich ja so um die 150 Kilo.
Ja.
Das war dann immer heavy.
Ja. So hast du denn das Wort?
Ja. Aber trotzdem, halt, krass, kann man sich heute einfach nicht mehr vorstellen. Nee. Wenn ich die Videoaufnahmen davon sehe, gibt es noch so hier und da ein paar, ist das so, Alter, wie krass.
Aber es war
warum schon ist daraus, also zu dem Zeitpunkt, da war jetzt gar nicht mal wegen mir oder meinen Bands, mit denen ich da aufgetreten bin, sondern wegen ganz vielen von uns, die da aufgetreten sind, vor wirklich, da waren mehrere tausend Leute, die das gefeiert haben, die es geil fanden.
Ja, ja.
Da hätte doch auch eigentlich danach die Rakete immer bei allen starten müssen, so richtig. Was,
ja, aber ich glaube...
So, ich hab da, ist im Nachhinein so surreal, weißt du?
Ja, aber ich glaube, ich glaube, dort war es aber auch so ein bisschen, wie der Tobi gesagt hat, so, du gehst zum Beispiel in die Butch Cup zu einem, ich sage jetzt einfach mal, FFMCs-Konzert und hast 13, 14, 15 verschiedene Crews oder Künstler und hast vielleicht auch 5, 6, die du nicht feierst, aber machst da trotzdem Party, weil du halt, du bist teilweise wegen 3, 4 Leuten oder Crews da, die du geil findest, aber den Rest nimmst du mit und ist irgendwie auch geil. Und ich glaube, so ein bisschen war das aber auch bei vielen Zuschauern und Zuschauern auf Sound of Frankfurt, dieses Ding so, die hatten da auch ihre Favoriten, warum die da hingehen, aber ich glaube, das hat alles mitgerissen. Also so, weißt du, allein diese, ich muss gestehen, ich glaube, das wäre heutzutage nicht mehr möglich.
Nee, das kannst du nicht machen. Allein schon aus Sicherheitsaspekten.
Ja, ja.
Also was da abging halt wirklich, ich meine, da hat's
da ja standen auch, einfach 10.000 Menschen rum im Kreis.
Ich meine, da hat es auch an ein paar Ecken immer mal wieder geknallt, auf jeden Fall. Das ist halt leider so bei Großveranstaltungen irgendwie in der Form vor allem. Das war ja auch nicht abgesperrt. Also du konntest kostenlos von jeder Straßenecke konntest du dahin. Konntest dich unterwegs, du musstest nicht an einem Getränkestand, du konntest an einen Kiosk gehen, du konntest in irgendeinen Rewe gehen. Also, das war
ich
auch
glaube,
so
Rewe gab es damals noch.
Stimmt, Rewe gab es. Minimal hieß es wahrscheinlich. Oder aber so.
Tom-Markt war das noch.
Schade, gab es auch noch.
Tengelmann.
Das haben wir alle genannt.
Nee, aber
wir sponsern uns
mal ganz kurz, und jetzt noch, um halt Sound of Frankfurt, es war ja auch nicht die einzige Bühne, nochmal, um das ganze Ding nochmal kurz zu erklären.
Ja.
Du hast ganz viele, die größte Bühne war in der Hauptwache, glaube ich. Ne,
das wo war dann die Hauptbühne.
So, ich glaube, war HR oder sowas, die auch die,
da waren ja die Main
Stars so, und so weiter und so fort.
Bei und auch große Stars, ne?
Ja.
Da waren also richtige, das waren richtig krasse. Und aber bei der Hip-Hop-Bühne, da müsst ihr mir nochmal auf die
Sprünge helfen.
Danke, zweimal jetzt.
Ja.
Das waren aber auch eher Lokale, ne?
Nee, es gab immer eins, zwei nationale größere Acts.
Echt, ja.
Und so bis 22 Uhr war das alles sehr lokal. Und dann kamen so die größeren Nummern. Also
zum Beispiel?
Ich weiß noch, Blumentopf war mal. Okay. Die wurden dann mit Hundescheiße beworfen, das weiß ich noch.
Gut, passiert.
Okay. René war, glaube ich, auch mal.
Stimmt, ja, ja, stimmt. Okay,
da haben sie aber auch...
Ganz früh war sogar mal Stiebers, glaube ich. Ganz frühes Sound of Frankfurt.
Weißt du noch, wie oft es überhaupt gab? Fünfmal, sechsmal.
Ich glaube, 96 war das erste Mal, da war das noch relativ klein.
Wow, aber 96 schon?
Ich glaube, ja, müsste ich jetzt hier mal
ja,
den Kommunikator anschmeißen. Aber es war auf jeden Fall das letzte Mal 2004.
Ja, wir waren dann eher bei den letzten Malen dabei.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Ja, weil vorher war ich da nicht.
Nee, ganz ehrlich,
ich bin da mit euch hingekommen.
Also ich war zweimal live da und ich glaube einmal maximal als Gast davor dann. Ich wusste gar nicht, dass es das so oft gab.
Doch, doch, doch. Das gab es schon.
Dass es klein angefangen hat, wusste ich, aber das ist...
Also es gab es auf jeden Fall 97 definitiv, das weiß ich. Ich glaube 96 auch schon.
Aber ich muss sagen, und da will ich jetzt nicht wieder... Sonst
das weiß ich nämlich, weil ich da bin ich zu der Zeit noch zur Schule gegangen, da sind wir direkt nach der Schule dahin, da war das nämlich schon nachmittags.
Ja, ja, das ging auch immer relativ früh los. Ja, also da ging es früher auch teilweise nur in Anführungsstrichen mit DJs auf den einzelnen Bühnen los. Ja. Und es gab ja tatsächlich auch, ich meine klar, die Main-Bühne war, ich sage es einfach mal, größtenteils Pop-Acts, ne? Ja, aber klar. Es gab ja auch wirklich noch...
Spaten. Also
Brunnen war Hip-Hop,
genau, es dann gab es Techno-Bühne, eine Latino-Bühne.
Alles Mögliche.
Dies, das.
Ja? Ich muss ja gestehen, leider ja, haben wir alle gerade zu dritt festgestellt, dass das wahrscheinlich heutzutage nicht mehr möglich wäre.
Allein aber, schon, weil es keiner bezahlen kann.
Aber ich fände, es wäre schon, also ich glaube, das wäre geil. Ich glaube auch, also wenn man es macht, ich glaube schon.
Würdest du hingehen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Okay. Ja. Ich überlege mir auch.
Starke Frage.
Also wahrscheinlich würde ich nachmittags mal mit der Family drüber gehen oder so. Ja, aber ja. Ob ich nochmal da um 23.30 Uhr da in das Gedränge mich stellen würde, weiß ich nicht.
Ich glaube, ich würde von mir aus behaupten, nicht. Weil ich meide sowas. Ich gehe auch nicht so auf diese
Feste. Ich muss gestehen, so kommt aufs Konzept an. Also weißt du, ich meine, also da nehme ich jetzt das Wort Sicherheitskonzept auch in die Mund, also in den Mund, also auf das ganze Ding. Könnte schon, also ich hätte, glaube ich, schon Bock. Also ich war auch schon ein paar Mal zum Beispiel bei Rock am Ring. Kannst du jetzt nicht unbedingt mit Sound of Frankfurt vergleichen.
Ja, aber warst du ja Backstage. Ist dann eine andere Story. Ja, siehst auch, du, dann aber, ist immer alles cool.
Aber auch vor der Bühne. Also
Rock am Ring Backstage fand ich auch super. Vorne war es dann so, nee, geh ich wieder hinter.
Ja, okay, stimmt. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, okay.
Ja, gut.
Also speziell am dritten Tag.
Ja, stimmt. Ich überlege gerade, ob ich mal auf irgendeinem Art Festival oder auf sowas Großem war, wo ich nicht Backstage konnte. Wahrscheinlich nicht. Ja, da hast du recht. So habe ich es noch nicht gesehen.
Weil wenn du die Option hast, ist es immer okay. Super entspannt. Auch mal gucken, wie es dann... Aber ja,
was
in Frankfurt Inch und erinnere dich, wie schlimm das mit der Schieberei war.
Ja, wenn du stimmt. Okay, doch.
Gast unterwegs warst, nur zum Gucken. Da gab es dann wirklich so Passagen auf der Zeil.
Gerade an der Bühne.
Kurz vor Panik.
An der Bühne, weil die alle
aber auch von Bühne zu Bühne, die Bewegung.
Ja, ja,
weil du standst dann da drin, du musstest die Füße gar nicht bewegen, weil du bist getragen worden quasi, weil alle so eng aneinander gequetscht waren.
Ja, stimmt. Ja, okay. Aber ja, hast du recht. Vielleicht würde ich auch nicht hingehen. Also der Gedanke finde ich halt geil.
Es war halt einfach etwas, was man sich heute nicht vorstellen kann, was du auch keinem erklären kannst, der da nicht war.
Ja,
kann keiner nachvollziehen. Es war einfach geil.
Ja. Das war geil. Was ähnlich war, als ihr aufgetreten seid am Ringfest in Köln. Das war auch ähnlich.
Ja, das
war auch ziemlich cool.
Ja, stimmt, das war ähnlich. Aber das war
wieder was anderes.
Das war auch voll, aber es war nicht ganz so schlimm, wie Kasa gerade
beschrieben hat. Es war auch ein bisschen mehr tagsüber, glaube ich.
Ja, und es war nicht dieses da gab es ja wirklich Seitenstraßen, wo du einfach wirklich Angst bekommen hast, aber nicht, weil was passiert, sondern einfach, weil du nicht wusstest, wohin. Ja. Du wolltest eigentlich da lang, bist aber halt doch...
Bis woanders hingetrieben worden, ganz genau.
So. Ja. Ja, stimmt.
Das war schon...
Ja, okay, nee, stimmt. Unter dem Aspekt würde ich...
Aber es war auch als Zuschauer geil, die Frankfurter Acts auf der Bühne zu sehen, muss ich sagen. Und ich glaube, das war dann auch so dieses Butch Cup FFMCs-Feeling ein bisschen... Mit diesem, okay, du bist wegen denen da, aber die sind ja auch da und das ist ja auch da und dann ist geil und dann ist vielleicht mal einer, den, ja, okay, der hat dann auch seine Show gemacht, dann ging es wieder weiter, aber du warst auch in so einem gewissen, wie soll ich sagen, ja, in so einem Hype drinne. Ne, ja. Du hast Bock gehabt zu feiern und dann ging es ja auch hauptsächlich nach vorne. Also muss man ja auch sagen, ne, da oben, da war halt dann auch die Party da oben und
ja.
Also wurde ja auch gefordert, also danach warst du auch fertig als Zuschauer. Musst du auch sagen.
Ich würde, glaube ich, gucken, ob ich irgendjemanden, wobei Wohnungen gibt es da kaum, aber dass man jemanden kennt, wo man von irgendeinem Balkon oder Terrasse
wohnt. In dem Alter bist du.
Weißt du, gut, irgendeinen Rooftop-Zugang.
Ja, so, das wäre geil.
Na gut, ganz kurz, also ist theoretisch, ja gut, weiß nicht, ob du auf der Seite runtergucken kannst, aber da ist ja der P&C, also wenn da
nee, vom Parkhaus kannst du auf die Seite nicht gucken. Ich weiß, was du meinst.
Wo der Weihnachtsmarkt auch ist.
Ja, genau, da siehst du nichts.
Na ja, gut.
Müsstest du jemanden kennen, der den... Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile ein Snipes.
Stimmt, der Schnippes ist jetzt rübergezogen.
Dieses Riesending, wo von unten bis oben...
Früher Disney Store.
Ja, genau.
Oh Gott, stimmt. Wow. Ja, okay, das habe ich so komplett.
Und da musst du jemanden kennen, dann kannst du dich in den ersten Stock an die Scheibe stellen, dann kannst du
da hätte ja, man hinter der Scheibe ein Konzert hören.
Hätte man
okay. Ist völlig irrelevant, Jungs, wird es nie wieder geben.
Ja, nee, glaube ich auch nicht. Aber jetzt haben wir ja schon so viel über alte Zeiten.
Also wir kennen uns schon sehr lange.
Ja.
Und haben viel erlebt.
Jetzt gehen wir noch mal ein ganz kleines Stück weiter zurück.
Oh.
Weil es wäre schon mal interessant, weil das weiß ich tatsächlich auch nicht. Mhm. Und ich weiß ja schon sehr viel. Wie du eigentlich angefangen hast. Wie kam es denn bei dir überhaupt zu dem ganzen Musikthema? Also quasi anfangen zu rappen,
ja.
Songs zu machen, in der Hip-Hop-Szene unterwegs zu sein und so weiter.
Das war jetzt keine bewusste Entscheidung so. Das war, glaube ich, wie das vielen meines Alters oder meiner Generation so ergangen ist,
ja.
Dass ich Rap-Musik wahrgenommen habe irgendwie. Gab es ja relativ wenig, wo man das wahrnehmen konnte, aber es gab halt immer schon mal wieder dann auch so Spitzen. Run-DMC, Walk This Way und so.
Genau, weil es ja auch relativ früh war, ne? Muss man dazu auch sagen. Ja, also,
du kannst auch sagen, ich bin relativ alt, ne, ja.
Wir alle mittlerweile, nee, aber weil
ja.
Es ist, ne, wir haben ja auch gelernt, wir selber mussten es lernen. Bei mir ging es halt mehr oder weniger mit dem Deutschen, halt mit dem Moses los, also über das Hartrein-Projekt. Da war vorher bei mir nicht viel.
Mit Deutsch ging es dann?
Mit Deutsch, ja, nee. Das andere habe ich 8. Klasse, keine Ahnung wann war das. So. Auch, ja, 92 oder sowas, ein bisschen vorher. So, und dann war das und dann haben wir ja hier die We Were The Crown Nummer, die mir komplett erstmal die Tür aufgemacht hat, von wegen so, okay, alles klar, auch nicht nur so Deutsch, sondern halt auch Frankfurt.
Ja.
Das war für mich komplett neu, deshalb habe ich das auch komplett aufgezogen, da haben wir auch unsere Miniserie hier. Und bei dir muss es ja dann auch, nur mal so als Einschub, ja auch sehr früh, deshalb war das dann auch eher so dieses englische Ding? Oder?
Ja, selbstverständlich. Ja. Also zu meiner Zeit, wo ich erstmalig mit Rap Kontakt hatte, ohne zu wissen übrigens, dass es sich dabei um Rap oder Hip-Hop oder irgendwie sowas handelt. Das war halt einfach nur eine Musik, die anders klang und mir gefallen hat.
Mhm.
Da war die natürlich englischsprachig. Ja? Also bis dann irgendwann mal deutschsprachiger Rap mir auf die Walkman-Kopfhörer kam, das ist richtig lange noch bis dahin gewesen.
Ich muss schnell eine Frage einwerfen.
Ja?
Was für eine Musik war es vor Rap? Weißt du, oder gab es da konkrete Musik?
Also, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe zwar auch als sehr, sehr junger Mensch, also als kleines Kind, schon ganz viel bewusst Musik gehört.
Ja.
Aber das war dann mehr so Radiomusik.
Also, es gab kein Genre oder so?
Nee. Okay. Das war dann, glaube ich, so normale Popmusik und so. Ja, ja. Klar, mein Vater hat auch
ein paar
Busy Barry White-Platten gehabt und so Sachen, aber primär eigentlich Radiomusik und so. Ja, so. Hits halt, was da hieß,
ne? Ja, genau, okay.
Ich habe halt viel Formel 1 geguckt, weil MTV gab's ja nicht.
Ja, genau.
Und Formel 1 war halt für alle, die es nicht wissen, Formel 1 ist nicht nur ein Motorsport, sondern war Musikfernsehen auf dem öffentlich-rechtlichen.
Hitparade war es auch tatsächlich, ne?
Also Hitparade war dann schon so ein bisschen Schlager angehaucht.
Es gab auch die Sendung Hitparade, aber ich meinte, Formel 1 war Chartmusik. Also
Formel 1 war vor allen Dingen Musikvideo.
Genau.
Was es ja da sonst nicht gab.
Ja,
genau.
Ja, also sprich, da war jeder Song mit Musikvideos unterlegt. Teilweise für Songs, wo es eigentlich kein Musikvideo gab. Die wurden dann in der Sendung gedreht, diese Videos.
Ja.
Also so quasi so gefakte Auftritte und ein bisschen Effekte. Genau. Und dann war das das Musikvideo.
Aber geil,
guck mal, echt. Modern Talking, das ist der erste Song. Das ist ein Formel-1-Video. Die hatten nie ein richtiges Video.
Ja, genau. Es war kein mit Regisseur abgedrehtes Musikvideo, sondern es war einfach ein... Naja, Live-Auftritt darf man nicht sagen.
Ja, aber halt so ein bisschen gehampelt vor der Kamera, ganz, ganz einfach. Und dann
wie im
war das
Fernsehgarten
so,
quasi.
Formel 1. Also sprich, das, was da passiert ist und gelaufen ist, das plus das, was halt im Radio lief, das war das, was für mich musikalisch irgendwie stattgefunden hat. Ne?
Und dann
es gab ja auch relativ wenig Bezugsquellen, um sich selber mal irgendwie alternativ zu orientieren. Klar, kannst du am Radiosender drehen, dann kommt ein anderer Sender. Aber sowas wie Sparten- oder Nischensender gab es nicht. Und übers Elternhaus habe ich jetzt auch nicht irgendeine Sparten- oder Nischenmusik vorgelebt gekriegt. Da, wie gesagt, gab es ein bisschen Soul-Musik in der Plattensammlung, aber jetzt nichts irgendwie, was schon in die Richtung Black Music oder sowas gegangen wäre, außer eben, wie gesagt, so ein bisschen pop-souliges Zeug. Und dann kamen, wie gesagt, immer wieder so Sachen dazu, die dann auch in dem medialen Pop-Bereich eben waren, wie gesagt, Walk This Way, Run DMC. War zum Beispiel, meine erste Rap-Platte ist Raising Hell von Run DMC. Mhm. Habe ich damals als einfach nur Musik wahrgenommen, die anders war und mir irgendwie gefallen hat. Ich bin schon als Kind jemand gewesen, der extrem auf Rhythmus war, also Drums und auch die Geschwindigkeit, so, das hat mir schon immer zugesagt, aber ich habe das nie wirklich einordnen können oder verstehen können, warum mir das jetzt besser gefällt als was anderes. Fand ich halt cool. Und dann gab es über die Jahre immer mehr Sachen, die, was weiß ich, Tone Loke, Wild Thing und so Sachen, die dann im Radio irgendwie stattgefunden haben. Zwar nicht in der Primetime, aber dann auch auf dem HR in so Spartensendungen. Abends gab es ja jeden Abend ja irgendwie so eine Spartensendung auf dem HR ab 22 Uhr. So, wo dann auch Maxi-Singles gespielt wurden, so Sachen, die es heute gar nicht mehr gibt. Und das habe ich halt viel gehört. Und dann war es ja trotzdem schwer, das Zeug zu bekommen. Also wenn du in einen Plattenladen gegangen bist, da gab es ja große, ich denke jetzt an Bomben und diverse andere. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber wenn du da nach Rap-Platten gefragt hast, dann war das schwierig. So, ja, haben wir nicht. Guck mal unter den Buchstaben, den du suchst. Also, es gab nicht mal eine eigene Sparte.
Genau.
Es gab keine Rap-Sektion oder so, sondern wenn du halt eine, was weiß ich, Public Enemy-Platte gesucht hast, dann war die unter P.
Ja, echt so. Ich weiß, später kam es dann und dann war aber auch relativ klein.
Hip-Hop. Ja, ja, das Hip-Hop. Kam dann irgendwann, kam dann immer mehr. Also ich werde nie vergessen, ich habe angerufen im WOM, weil ich die Ice-T-Platte der Iceberg kaufen wollte. Das muss so 88, 89 gewesen sein.
Da war ich noch nicht.
Hat der Typ zu mir gesagt am Telefon, na, du musst ja überall anrufen, kannst ja nicht irgendwie, ne? So etwas verkaufen wir nicht. So mit angewidertem Tonfall. So etwas verkaufen wir nicht.
Geil.
Ja?
Geil Typ.
Also, sprich, dann gab es eigentlich nur die Möglichkeit, sich sowas, wenn man Platten haben wollte, über Mailorder zu besorgen.
Aber ganz kurz, damals hattest du noch das Glück, du hast beim WOM angerufen und es ist wenigstens jemand rangegangen.
Ja, wenn du heute beim WOM anrufst, geht keiner ran.
Ja, das stimmt. Aber,
da ist keiner mehr.
Aber auch wenn du heute beim Mediamarkt anrufen wollen würdest, da geht ein Band dran, das in Köln ist und das spricht für alle und dann sagst, dann musst du eine Nummer aussuchen.
Hast du echt schon mal beim Mediamarkt angerufen?
Ja, ich wollte da anrufen, weil ich einfach wissen wollte, ob es ein Produkt gibt und ich da jetzt ins Weißt
du schon, dass man das gucken kann und den Standort und dann, ob das da ist oder nicht im Internet? Ja, okay. Ja.
Naja, also das war dann so, irgendwann kam dann in der Schule, kamen dann so Kontakte, da waren dann Jungs, die waren schon ein, zwei Jahre älter, beziehungsweise zweimal sitzen geblieben und waren dann mit mir plötzlich in der gleichen Klasse und die hatten dann den geilen Scheiß auf Tapes.
Genau.
Also auf Kassetten.
Genau. Deswegen sind die sitzen geblieben.
Ja, wahrscheinlich.
Wegen der Musik.
Pascal Claude, falls du dann lebst und das hier hörst, ohne dich wäre es vielleicht anders gelaufen. Der hat mir dann die ganzen Tapes immer überspielt und dies und das.
Ja.
Und dann habe ich halt wirklich zum ersten Mal Sachen auch in Albumlänge gehört und bewusst, okay, der hat mir dann auch so ein paar Zusammenhänge erklärt. Das ist jetzt das und das kommt daher und das ist jetzt Rap und da. Und ja, dann war das so Ende der 80er. War alles andere gelaufen. Da habe ich nur noch Army-Tapes gehört, überspielte, 3, 4, 5 Mal überspielte, beschissenste Qualität, scheißegal. Two Live Crew, De La Soul, Public Enemy, Run DMC, so alles so, was eben zu der Zeit irgendwie nur irgendwie zu kriegen war. Es ging ja eben nur über diese Kanäle, irgendwer überspielt dir irgendwas.
Ja, ja, klar.
Oder
hat irgendwie Connections halt nach Amerika und bringt.
Ja, aber dann musst du ja schon wieder gleich tief in die Tasche. Das war
ich hatte auch so einen, bei mir hieß er Daniel Lehnert. Auf jeden Fall. Der hat dann aus Amerika von Verwandten oder sonst irgendwie dann die CDs mitgebracht bekommen.
Ach, da gab es schon CDs?
Oder Kassetten.
Nee, CDs gab es ja schon.
Ja, aber nee, CDs oder Kassetten. Also ich habe auch immer auf Kassetten überspielt. Ja. Ich habe auch immer einen Walkman gehört. Aber bei mir war es Anfang der 90er. Und der hat mir das auch so ein bisschen erklärt, aber der hat halt dann irgendwelche Bezugsquellen gehabt aus Amerika und dadurch hat er dann die Tapes sich aufgenommen und dann so war es bei mir auch.
Als ich dann hier und da mal Zugang zur PX hatte, da war das dann auch alles einfach zu bekommen. Ja,
genau.
Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich immer mehr für dieses Musikgenre interessiert, war aber noch nicht in diesem Hip-Hop-Zusammenhang. So, das war halt okay, ich fand die Musik geil und fand auch cool, wie, was man eben so mitgekriegt hat, wie man sich da angezogen hat und wie man sich wie man sich halt gegeben hat. So. Auch wenn das nirgendwo großartig zu sehen war. Es gab ja weder ein Magazin, was du lesen konntest, noch irgendwas. Wenn alle 8 Wochen mal in der Bravo ein kleiner Bericht über irgendeinen Rapper drin, Vanilla-Eis, war das schon so, ja geil, ich war über Hip-Hop, so, beziehungsweise über Rap, so super. Ja. Gab ja gar nichts, lief wirklich eigentlich nur über Mouth-to-Mouth, so jeder erzählt irgendwas, du hast irgendwas gesehen und also es gab wenig Informationen.
Aber ich finde das auch voll geil, weil du jetzt gerade deinen damaligen Kollegen Pascal erwähnt hast. also auch der hat dir ja so, ich sage jetzt mal einfach, so ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben.
Ja.
So. Und der hat die Information ja auch irgendwo her.
Ja.
Aber ich finde
es. Each one teach one mäßig.
Ja, aber ich finde es voll geil, dass, also das finde ich manchmal leider, ich will jetzt gar keine riesen damals und heute Diskussion aufmachen, aber das finde ich manchmal schade, dass man heutzutage zu gefühlt, ist es geil, dass du mit einem Klick ganz viel wissen könntest oder nachlesen kannst, aber ich fand es halt auch geil, dass es eben nicht so war. Weißt du, sondern dass du dir, wie du gerade sagst,
musstest es dir erarbeiten.
Du musstest die Musik ein bisschen erarbeiten, du musstest irgendwie gucken, wie du an Sachen drankommst, du musstest auch dir Wissen irgendwie erarbeiten, ob es jetzt nur von Mund zu Mund und manchmal stimmt auch irgendwas nicht ist, aber so, weißt du, so, aber das war, finde ich schon, ich war, also wenn ich mich zurückerinnere, war das schon irgendwie, weiß nicht, man hat sich auch viel mehr gefreut, wenn dann plötzlich mal ein Video
oder
neues im Fernsehen Tape lief.
Genau. Ja. Oder neues und der Tape, Aha-Effekt, der tägliche nächste Aha-Effekt, den du dann gehabt hast, war dann immer so, oh, geil, ich habe wieder was entdeckt, so, oh, geil, genau. Das muss ich dem anderen erzählen, krass, und dann haben sie sich zusammen gefreut und ja, also es war schon auch so ein Entdecken, eine Entdeckerphase, so, ja?
Ja,
nahezu täglich was Neues entdeckt in diesem Kosmos, der dich dann interessiert hat, und dann der Schritt von ich finde die Mucke geil und die Art, sich zu geben und zu kleiden, hin zu, ach okay, da hängt ja noch viel mehr dran. Das hat ja sogar einen kulturellen Hintergrund. Das heißt eigentlich Hip-Hop und dazu gehört noch dies und das und so weiter. Das kam dann mehr oder weniger durch die Inhalte, die ich aus der Musik wahrgenommen habe. Aber so richtig bebildert und klar wurde das, als ich eine Dokumentation gesehen habe. Krass. Und das ist nicht eben das, was so viele erzählen von Wild Style, Beat Street, Style Wars. Das habe ich dann in dem Zuge auch alles dann geguckt, aber war nicht meine Initialzündung, wie so viele andere der Generation, die nochmal 3 Tage älter sind als du nicht.
Ja.
Sondern ich wusste, es kommt auf dem ZDF mitten in der Nacht ein Film von Run DMC oder mit Run DMC, Crush Groove. Und den habe ich mir aufgezeichnet, damals noch VHS, schön getimed und so weiter.
Ja.
Und die Aufnahme lief aber weiter, nachdem der Film zu Ende war. Und direkt im Anschluss hinten dran, das muss mitten in der Nacht gewesen sein, lief eine Dokumentation, die heißt oder hieß Lost in Music.
Mhm.
Kennst du?
Nee.
Okay, das Ding ist meine persönliche Hip-Hop-Bibel.
Kann man das noch gucken?
Kannst du auf YouTube gucken heute. Und du hast auch schon ganz viele Ausschnitte davon gesehen, weil das jetzt im Rahmen von 30 Jahre Hip-Hop und in Deutschland und so weiter immer wieder zitiert wird, weil da siehst du so einen kleinen Eisfeld, einen kleinen MC René auf der Treppe sitzen, freestylen und dies und das. Und Torch als ganz junger Kerl, wie er durchs Jahr zieht und erzählt.
Aber das war sogar eine deutsche Doku.
Komplett deutsch.
Ah, okay.
Du siehst die ganzen Nasen, die heute die Oldschool-Heroes der Szene sind, als kleine Kinder.
Ach geil, okay.
In dieser Doku. Und
das verlinken wir in den Shownotes hier natürlich. Doch, müssen wir.
Die meisten kennen es eh.
Ich habe es nie
gesehen. Wenn nicht, sollte es gucken.
Ja, muss ich.
Und das war dann so, okay, Alter, jetzt vervollständigt sich für mich gerade das Mosaik.
Mhm, okay.
Weil insbesondere die Heidelberger, Torch, Advanced Chemistry und so weiter, die ja damals auch schon so ein bisschen der wir bestimmen, wie Hip-Hop zu sein hat, Vorreiter waren. Liebe an die Jungs, das war das, was mir gefehlt hat. Da erklärt mir gerade jemand das Regelwerk von dem, was ich geil finde.
Mhm.
Für viele andere war das ja so, ich lass mich doch nicht von denen erklären, wie Hip-Hop ist so. Für mich war das, oh geil, endlich erklär's mir jemand.
Mhm.
Ich weiß noch ganz genau, gerade in Frankfurt gab's diese, wir lassen uns doch von denen nichts sagen, Zulu Nation, kein Alkohol, kein dies, das, wir haben keinen Bock da drauf und so weiter. Für mich war diese Dokumentation, insbesondere mit dem, was mir da erklärt wurde, das okay, endlich, jetzt raff ich's, darauf will ich mich konzentrieren, das ist mein Ding. Und zu dem Zeitpunkt war es dann auch so, dass die wenigen Leute in meinem schulischen Umfeld, weil ihr erinnert euch auch, zu der Zeit warst du als Hip-Hopper oder als Rap-Hörer eher so der Outcast. So.
Mhm.
Ja, also das war so, wie wenn heute jemand sagt, ah ja, ich bin mehr so der Punk-Hörer. Bist du weniger in der Minderheit. Ja? Also bei mir an der Schule gab es 5 Leute, 6 Leute vielleicht höchstens, die sich in diesem Hip-Hop-Rahmen wirklich interessiert haben.
Ja, stimmt. Bei mir auch in der Klasse. Als ich angefangen waren es 3, 4 Jungs, glaube ich. Ja,
voll. Die wenn du heute Jungs in die Klasse reingehst, dann sind es 2, die sagen, nee, finde ich doof.
Ja, stimmt.
Deswegen, also das war dann so, und das war auch vor allen Dingen so, dass es zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger normal war, dass du nicht nur gesagt hast, ah ja, ich mache jetzt Rap, oder ja, ich mache jetzt den Graffiti oder ich mache einen DJ oder sonst was. Sondern irgendwie hast du dich für alles so ein bisschen interessiert und wolltest du der Universal Hip-Hop-Soldier sein. So war das bei mir auch. Ja, also ich wollte gerade nach dieser Doku, weißt du, da sind Rapper, die auch Graffiti-Sprüher sind und Breakdancen können. So, ja geil, das will ich auch. Hm. Und ja, so kam das dann, dass ich mich tatsächlich dann auch gar nicht festgelegt habe auf irgendeine dieser Disziplinen, sondern eigentlich alles machen wollte. Gerappt wurde auf dem Schulhof, hingestellt, oben miteinander gerappt, auf blöd so, mehr oder weniger dämlich. Zu dem Zeitpunkt auch noch so größtenteils auf Englisch, aber auch das hat sich dann mit dieser Dokumentation auch verändert. Mhm. Nicht übrigens mit Fantastische Vier oder so, wie, wo viele gesagt haben, ach geil, geht ja auch auf Deutsch. Das habe ich zu dem Zeitpunkt noch als Spaß wahrgenommen. Mhm. Das war so, ja okay, die rappen auf Deutsch, hihi, lustig. Aber das ist ja kein Rap. Also das habe ich nicht wirklich ernst nehmen können. Das war so ein Gimmick. Aber durch diese Dokumentation, wie gesagt, guckt sie euch an, ja, war das so, ja okay, das geht ja auch, man kann das ja auch ernsthaft machen. Ja, und das liegt mir ja noch viel mehr. Geil. So, dann war das okay, rappen. Insbesondere auch Freestyle-Rappen, was in dieser Dokumentation auch sehr hervorgehoben wurde, gerade mit MC René als junger Kerl, der hat ja dann nur gefreestylt immer und so weiter. Das war dann so, okay, ja geil, das kann ich auch. Und habe ich dann auch gemacht. Und haben wir alle gemacht, die Jungs von der Schule und so weiter. Und nachts sind wir halt raus auf die Gas mit der Sprühdose. Und dann habe ich mir vom Taschengeld zusammengespart die zwei Plattenspieler und Mischpult. Also ich wollte eigentlich so alles machen. War dann aber relativ schnell klar, okay, das mit dem Graffiti, das war eine dämliche Idee.
Aber warum? Weil es teuer wurde, wegen erwischt werden oder weil du es nicht konntest?
Das auch, aber primär eigentlich wegen einer kompletten Talentfreiheit.
Okay.
Okay. Ich meine, ehrlich. Also da war wirklich, nee, das war grauenhaft. Es war Bock gemacht, aber das hat sich relativ schnell gezeigt, dass das keine Zukunft haben wird.
Gut, man kann nicht alles können.
Dann habe ich mich eigentlich mehr oder weniger versteift auf dieses, okay, ich will auflegen, aber auch scratchen und ich will der DJ sein, der Clique so. Und es war auch ganz okay. Kann auch heute noch ein bisschen scratchen und so weiter. War super, ging ganz gut. Hat Spaß gemacht, aber dann irgendwann war auf irgendeiner Party, weil ich musste immer meine Plattenspieler selber mitschleppen. Hat einer den runtergeschmissen, war am Arsch. Dann war es vorbei. Gut, dann jetzt halt nur rappen.
Oh krass. Okay. Also. Karriereende eines DJs. Mein Plattenspieler war kaputt.
Ja, war so.
Krass.
Und das war auch gut so.
Ja, okay.
Weil ich habe dann auch festgestellt beim Auflegen, das ist nicht meins. Und das wäre es auch heute nicht. Weil ich keinen Bock habe, Songs zu spielen, die ich selber scheiße finde. Nur weil andere die geil finden.
Mhm.
Und das halt regelmäßig. Das kann man mal machen. Aber wenn du dann wirklich nur noch das machen musst, weil du die Hoffnung hast, dass das Leuten gefällt, aber du selber kannst es überhaupt nicht mehr ertragen. Nee, das wäre nicht meins. Deswegen war das gut so, dass ich nicht der DJ wurde, sondern dann mich primär ans Mikrofon begeben habe.
Aber immerhin hast du es gemacht. Also das heißt,
ja.
Du hast deine Erfahrungen darin gesammelt.
Ja, ja, ja.
Ist ja auch ein Teil des ganzen Bildes dann. Ne?
Ja, da kam auch noch ein bisschen Beats machen dazu und so weiter. Ich war immer irgendwie in diesem Hip-Hop-Kosmos dabei, mich selber irgendwie zu finden.
Das heißt, und das Freestyle, ging das dann über den Schulhof hinaus?
Ja, ja, ja. Also Schritt? Das war dann so das Erste, was ich dann wirklich, wirklich auch in so eine kleine öffentliche Wahrnehmung irgendwann bewegt hat, weil ich mit ein paar anderen Leuten, die das ähnlich betrieben haben, egal wo es ein Mikrofon gab im Rahmen von einer Party oder im Rahmen von einem Konzert oder sonst was, dann hier kommen wie Kasa, hier rappen, Freestyle rappen, vor Publikum, aber auch untereinander. Also es war eigentlich egal, wo wir waren, wurde immer irgendwie gerappt. Ach ja, da hat jemand eine Radiosendung, komm, wir fahren da mal hin, alles klar, rappen im Radio so, wie als wäre das das Normalste der Welt. Ist gerade live übertragen, ohne irgendeinen Song. Also wir haben ja wirklich komplett improvisiert. Ich habe jahrelang, bis ich meinen ersten Song geschrieben habe oder gar sogar im Studio aufgenommen habe, habe ich schon jahrelang auf Bühnen gestanden.
Das ist krass.
Also, aber immer Freestyle dann.
Ja.
Wirklich geil.
So komplett aus dem Stegreif. Natürlich, irgendwann holst du dann auch immer wieder mehr oder weniger die gleichen Reime und Sprüche aus der Erinnerung raus. Aber es war eigentlich immer komplett improvisiert und keine Songs oder 16er oder Strophen oder so, die ich da so, ich rappe jetzt mal meine neue Strophe. Nee. Es war so, ich wusste, als ich auf die Bühne gegangen bin oder ans Mikrofon gegangen bin, nicht, was ich jetzt sagen würde.
Boah, das ganz ehrlich, das stelle ich mir richtig krass vor.
Ich habe es nie gemacht.
Ja, es gibt viele, die das nicht gemacht haben, aber ich finde es halt krass, weil, ich meine, was für eine Spontanität, also das sind so viele Faktoren. Also du musst ja deinen Text, die Aussage muss stimmen, du musst ja im Takt sein, du musst spontan ja auch reagieren auf Sachen. Ja,
du musst halt nachdenken, während du redest. Und zwar nicht über das, was du redest, sondern was du als nächstes redest. Plus das intakt haben und das Publikum im Blick haben und möglichst noch irgendwie die auch zu irgendwas animieren.
Und es sollte sich reimen.
Im besten Fall.
Im besten Fall. Ja.
Im besten Fall auch das.
Bist du dann auch so Battles dann? Oder?
Ich habe auch ein paar Battles gemacht, ja.
Okay, weil ich bin da total. Diese Schiene.
Ich muss gestehen, bei mir war das ungefähr so, wie du deine Graffiti-Talente beschrieben hast. Bin ich ganz ehrlich.
So, du hattest Bock, hast mal probiert, aber.
Ja, ich habe das immer mal. Also, ich kann. Also, wenn ich sage, ich habe das probiert, dann habe ich das für mich probiert. Also, ich sage dir ehrlich, nie vor Menschen. Weil ich schon beim alleine probieren gemerkt habe, das kannst du niemandem antun. Ernsthaft. Also das wusste ich einfach. Es bedarf
halt auch schon einer gewissen Übung, ganz klar.
Ja, 100%.
Also ich glaube, zu der Zeit war ich auch permanent in Gedanken am Reim. Also du bist dann wirklich die ganze Zeit, auch für dich selber. Ja? Damit du eben, also ich ertappe mich heute noch dabei auf dem Weg nach Hause von der Arbeit, der Beat ist geil, ich rap einfach drauf los.
Echt?
Einfach drauf los.
Ja.
Aber das klappt nicht mehr so gut wie früher.
Ja,
aber trotzdem. Ich hab das auch ein bisschen so, ne? Also schon, aber bei mir ist es dann so, ich hab das dann halt immer gern, also wenn mir irgendwie, keine Ahnung, ein cooler Satz eingefallen ist oder zwei Sätze, die sich cool dann reimen und bla, und dann, ich hab mir das halt aufgeschrieben. Weil bei mir war es wirklich immer so, ich hab immer Bock gehabt, dass, also bei mir kam es sehr schnell dazu, dass ich, also eigentlich habe ich ja mit dem Beat machen angefangen, weil mir das eigentlich immer viel wichtiger war. Und dann kam es aber schon relativ, bei mir, also als ich angefangen habe damit, für mich war dieses, ich wusste, dass es dieses Freestylen gibt, aber für mich war das nie so.
Das ist ja nichts Handfestes, ne? Du hast am Ende des Tages nichts davon.
Nee, das nicht, weil das würde es ja voll runterspielen, sondern ich bin eher über diese Schiene reingekommen, mit dass man halt Songs schreibt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich, was nicht bedeutet, dass...
Das ist ja das, was ich meine. Am Ende des Tages hast du etwas oder Vorzeigbares. So, ja,
genau.
Ich bin nach Hause gegangen, hatte nichts anderes als Applaus und Props.
Und vielleicht hat es irgendjemand zufällig mit... Na wohl, da hat es auch keiner aufgenommen damals.
Nee.
Ja, genau. Nee, aber mir ging es gar nicht so darum, dass ich dann auch ein Ergebnis haben will, sondern es gab früher auch mal die eine oder andere Party, wo dann irgendwie natürlich einer ein bisschen gerappt hat. Aber für mich war das so, ich wusste, dass es existiert und ich habe das auch respektiert und ich fand es auch geil, wenn das Leute gut können. Ich fand es aber genauso peinlich, wenn es halt Leute gar nicht können, die denken, sie es können.
Ja.
Ne, so.
Das kann auch ganz schnell passieren.
Ach du, das gibt auch Momente, die waren dann peinlich, wenn du mal einen schlechten Tag hattest oder einen zu viel in der Krone. Und
das wäre für mich halt der Untergang
gewesen. Ich bin auch schon mal gewesen. Von der Bühne
gefallen. Und das wäre für mich aber der Untergang gewesen in dem Moment. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, nee, das ist so ein Part. Weißt du, wie du schon gesagt hast, du hast Graffiti probiert, aber hast gemerkt, nee, brauche ich nicht. Und so war das bei mir. Ich habe gemerkt, so, nee, ich werde da nicht, also, wobei ich, naja, das kann man nicht so sagen, vielleicht wäre ich, wenn ich mich mehr mit der Materie auseinandergesetzt hätte und das geübt hätte, dann wird man ja in der Regel zwangsläufig ein bisschen besser in etwas.
Ja.
Aber das war irgendwie bei mir nie.
Ich glaube, aber da muss auch der Typ für sein. Also,
muss er Bock drauf haben.
Ja, muss Bock drauf haben und du musst auch ein bisschen so, ich sag mal so, jetzt in deine Richtung vielleicht eher so eine Rampensau sein.
Ja.
Du weißt, was ich meine?
Die wurde ich dadurch vor allen Dingen auch, ne?
Ja, genau. Aber du musst halt so dieses Go-for-it-Typ sein. Und ich glaube, du bist eher so der ruhigere, eher nachdenkliche und halt dann feilen an solchen Sachen, anstatt halt so direkt...
Weißt du,
was ich meine? So als Typ.
Wenn ich so ganz ehrlich bin, war es ein Stück weit bestimmt auch Faulheit. So, statt jetzt mich hinzusetzen, stundenlang einen Text zu schreiben und Beat und so. Ich gehe einfach hin, ich rap einfach. Mhm. Muss nichts vorbereiten.
Ja, ist auch geil. Aber an dem Punkt zu sein, zu sagen, ich gehe dahin, ich rap einfach, ich muss nichts vorbereiten, da musst du halt schon richtig was dahinter haben, irgendwie, um zu sagen, okay, alles klar.
Gut, ich hatte natürlich das Selbstvertrauen.
Auch ja, dann. Das meine ich,
und,
ja.
Umso besser und erfolgreicher so Abende dann auch liefen, umso mehr Selbstvertrauen häufst du dann auch
an.
Ja,
klar, natürlich.
Ja.
Und wo hast du dich da so rumgetrieben zu der Zeit?
Du, egal wo, das war wirklich, egal wo, kleinste Partys, größere Konzerte, also wenn irgendwelche Rap-Acts in der Stadt waren und sind aufgetreten im Nachtleben oder im sonst wo, Konzert vorbei, Mikro noch an, alles klar, los geht's.
Aber genau, das wollte ich gerade mal fragen, weil ich sag dir ehrlich, also ich meine, ich habe ja auch schon ein paar Auftritte hinter mir, das war damals aber auch noch eine andere Geschichte, weil das würde ich ja heutzutage ganz...
Also kannst du vergessen, geht's heute nicht mehr. Damals war das so, okay, ja, da will einer rappen, ja, mach halt noch mal ein Beat an, komm.
Ne? Das ist schon
und wenn
was
sich rausgestellt hätte, okay, der ist eine Kacknase, der jetzt rappt, dann hätte die Musik auch ganz schnell wieder ausgemacht.
Ja, aber genau.
Ey, die Leute bleiben, komm, lass laufen, der rappt gut, fertig. Also das haben wir relativ häufig gemacht.
Aber das ist krass. Es
gab tatsächlich auch Situationen, wo wir den Act dann in seinem eigenen Konzert unterbrochen haben, weil die scheiße waren, dann sind wir auf die Bühne. Aber das ist eine andere Sache.
Gibt's auch. Aber ich finde es halt auch krass, dass es solche... Es gibt, ich könnte mir schon vorstellen, es gibt es, wenn wir tief abtauchen würden, gibt es bestimmt immer noch irgendwo so, ne? Diese kleinen Partys, wo
Open Mics und so. Ja, die gibt es auch heute noch.
Genau.
Ja, ja.
Aber ich finde es halt krass, dass es damals, also wenn man es jetzt vergleicht, war das damals schon gang und gäbe, dass in so einem Konzertrahmen es irgendwie dann halt auch, keine Ahnung, ein Open Mic gibt oder ja. Freestyle Session, ja. wie auch ja. immer man es nennen mag.
Wenn man ehrlich ist, ist es ja auch eher in die Kultur rein.
Total.
Ja.
Deswegen, also, ne, wenn dann ja so Leute wie, ich erinnere mich, 98, 99, absolute Beginner, die ja da ihren Riesen-Durchstartung hatten, dann plötzlich Riesen-Raketenerfolg hatten. Ja, nach dem Auftritt war so, okay, jetzt Open Mic, hier, sind die weg? Und dann war das ganz normal. Und so war das mit vielen anderen, die zu dem Zeitpunkt Stars der Szene waren, halt auch, weil die eben auch daher kamen. Die haben das ein paar Jahre vorher genauso gemacht.
Ja.
War das ganz normal. Aber irgendwann ist das verschwunden.
Mhm.
Ja, aber für mich war das mega geil und für verschiedene andere in dieser Szene, damaligen Szenen, die sich dann auch in dem FFMCs-Kosmos, um da wieder hinzukommen, dann auch wieder begegnet sind, war das regelmäßig eine Begegnung im Radio, auf jeder Bühne und Möglichkeit, die sich irgendwie ergeben hat. Ja. Zum Beispiel mein langjähriger Partner, Bühnenpartner, der Misi, der Marius, ja, der war da auch dabei. Und Lasse und alle möglichen Nasen, die dann teilweise sich heute noch irgendwie in der Szene bewegen oder im Musikbusiness. Ja, war eine interessante Zeit. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, weil du das eben gesagt hast mit der Rampensau, ich kam da zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon mit einer gewissen Confidence und Selbstvertrauen dahin. Aber diese Rampensau, der MC, das habe ich da, glaube ich, entwickelt. Also wenn heute Leute zu mir sagen, wow, wenn du auf der Bühne bist, dann hast du so eine Ausstrahlung, so eine Aura, das sieht man, du bist halt so ein gelernter MC. Das kommt daher.
Okay.
Weil ich halt die Crowd moven wollte, also das Publikum mit nichts in der Hand, trotzdem versucht habe, irgendwie auf meine Seite zu bringen, schon damals.
Ja, ich meinte nur, überhaupt sich dahin zu stellen. Musste schon ein gewisser Typ sein und dann... Ja.
Aber das unterstreiche ich auch, was du gerade gesagt hast, Kasa, ich glaube, dass viele, ich will jetzt nicht sagen, dass viele gute Performer auch gleichzeitig gute Freestyler sind oder waren, das meine ich nicht unbedingt, aber...
Ich war auch gar nicht so gut, ich war nur einfach viel
aktiv. Ja, aber ich glaube schon, dass wenn man das so ein bisschen als Übungsspielplatz nimmt, weißt du, dieses...
Dann kann dich nichts mehr aus der Bahn werfen.
Das meine ich, genau. Dann kannst du vor ein Publikum treten mit 5 fertigen Songs. Also eine leichte Übung gibt es ja dann theoretisch nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Wenn du einen Auftritt dann hast.
Voll. Also selbst wenn du
einen Text vergisst, hast du was. Genau, so.
Ich habe mal eine Castingshow so gewonnen, aber das ist eine andere Geschichte.
Echt?
Wieso
eine andere Geschichte? Wir sind für so Geschichten hier.
Ja, die kommt ja erst ein paar Jahre danach.
Achso, wir wollen chronologisch vorgehen. Achso, okay. Kommt auch noch
an, wie viel Zeit du hast. Ganz ehrlich, wir müssen hier auch nicht immer meine Historie aufrollen. So interessant ist die jetzt auch nicht von Schritt zu Schritt. Aber um das nochmal abzuschließen, nach diesem ganzen Freestyle-Kram und so weiter, oder in diesem ganzen Freestyle-Kram, bin ich dann auch irgendwann den Jungs von Nordmassiv zwangsläufig über die Füße gelaufen. Und dann hat das sehr, sehr schnell gematcht. Und dann war ich im Handumdrehen dann auch Teil der Mannschaft Nordmassiv, Binding Squad und wie es dann zu dem Zeitpunkt alles so hieß. Und ab dann... ging es ab.
Und
hat der Kratz ja schon alles erzählt, als er neulich hier war.
Ja, der hat ganze Hip-Hop-Geschichte hier.
Genau.
Ich habe nur gesagt, der Professor. Da musste man schon nochmal folgen können.
Deswegen, schön, dass du da warst, Kasa.
Ab jetzt wieder zurückspulen auf Folge.
Nee, wir schneiden die jetzt einfach hinten dran nochmal.
Cool.
Was mich aber kurz interessieren würde, genau, du hast gerade schon so ein bisschen angerissen, aber du warst, also du warst dann Teil des Nordmassivs und Teil von Binding Squad. Also, das ist ja so ein bisschen komisch, ne?
Das ist lustig. Das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Und
ich hab's
viele, halt viele sind überrascht, wenn ich dann antworte und sage, echt? Weil ich war nie Teil des Nordmassivs.
Mhm.
Ich war zwar immer dabei, und bin auf den Platten mit drauf und bei jedem Auftritt dabei gewesen und, und. Aber war nie Teil des Nordmassivs, erst recht nicht des Graffiti-Teams, ne? Weil, wie gesagt, das sind ja die richtig geilen Jungs. Und das Nordmassiv-Rap-Team, das bestand zu dem Zeitpunkt, als ich dazu kam, schon so, wie es war. Da war der Ebony dann dazugekommen, kurz davor. Und damit waren die komplett. Und das wollten sie auch so lassen. Und ich war dann so ein bisschen, auch wenn der Vergleich natürlich extrem weit hergeholt ist, aber ich war quasi, was Cappadonna für Wu-Tang war.
Ja, okay. Doch, ich versteh's.
Ja? Ich der war zwar immer dabei, aber er war nie Teil von nie Wu-Tang.
Genau.
Okay. Aber dann viele Jahre und Jahrzehnte später, nämlich heute, gehört er dazu.
Mhm.
Und wenn es nochmal sowas wie eine Nordmassiv-Veröffentlichung geben sollte, dann werde ich da garantiert auch mit als Nordmassiv-Mitglied dabei sein. So viel haben wir da schon mal abgesprochen. Okay. Aber um eben genauso Leute wie mich, die dann irgendwie schon zur Nordmassiv-Family gehört haben, insbesondere musikalisch dazu gehört haben zu der Clique und da auch aktiv beteiligt waren an den ganzen Prozessen und Auftritten und Produktionen und so weiter, wurde zu dem Zeitpunkt oder kurz davor ja das Binding Squad ins Leben gerufen, zu dem dann nochmal deutlich mehr Leute gehörten als nur eben diese 5 Nordmassiv-Leute.
Okay.
Das waren sehr, ist auch schon wieder ein Promi nach dem anderen, Clark Kent, DJ Catch, DJ Yesta, ich kam dann noch dazu und Haufen andere Leute. Und in dem Rahmen war es dann immer Nordmassiv Binding Squad. In der Wahrnehmung der Leute waren wir aber immer eins.
Mhm.
Die wenigsten haben bis heute verstanden, warum ist das eine jetzt Nordmassiv und das andere Binding Squad? Dann kommt mal eine Platte als Binding Squad raus, dann kommt wieder eine als Nordmassiv raus, dann kommt sie zwischenzeitlich sogar als Limes Rocker raus. Was machen die Jungs denn da? Warum bleiben die nicht bei einem Namen? Das war im Nachhinein, wenn man jetzt die paar Tage später darüber nachdenkt, war das eigentlich total dämlich, das so in unterschiedliche Gruppierungen zu machen. Aber zu dem Zeitpunkt war es für uns total schlüssig.
Ja, war aber vielleicht
also ich war damals nicht bei Nordmassiv, sondern bei Binding Squad. Aber durch das Binding Squad haben wir natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten auch bekommen. Wir konnten teilweise mehrere Auftritte in völlig unterschiedlichen Konstellationen spielen.
An einem Tag?
Oder an einem manchmal Abend. Sogar an einem Tag. Es gab tatsächlich ein, zwei Tage, wo wir mit, okay, ihr fahrt zu der Jam und wir fahren zu der Jam. Beides ist ein Binding Squad-Auftritt.
Und mehrfach auf dem Sound of Frankfurt auftreten.
Auch das, auch das. Ja.
Von, dann, langer Hand geplant war
das. Und dann alles. Tatsächlich auch häufig komplett improvisiert. Ja, okay, welche Songs spielen wir? Ach, was Songs? Mach mal Beat an, wir rappen einfach.
Ja, okay.
Halbe Stunde, Binding Squad Konzert. Okay.
Sehr gut.
Ja, also nein, ich war nicht bei Binding Squad, aber irgendwie doch.
Ja.
War einer der Jungs, die da insbesondere bei den musikalischen Sachen immer in erster Front mit dabei war. Und heute natürlich auch immer noch ganz eng verbunden ist mit der Mannschaft.
Aber tatsächlich also wenn wir es jetzt mal, ich weiß, du hattest da ja kein Talent dafür, für die Graffiti-Geschichte,
aber
du hast da trotzdem Hintergrundwissen.
Theorie ist mir bekannt.
Da war das aber schon, also mit Sicherheit gibt es auch Binding Squad Bilder oder Graffitis, ne, oder auch Tags, aber die Sprühe war aber Nordmassiv eigentlich, oder?
Es gibt auch Sprühe bei Binding Squad. Ist tatsächlich alles ein bisschen schwierig gewesen.
Okay.
Also das Nordmassiv Writer Team.
Ja.
Von denen gehört keiner zum Binding Squad.
Okay, verstehe.
Aber
also gab es auch Sprühe in der Binding Squad?
Ja.
Die nichts mit dem Nordmassiv
Mario, zu tun. Clark Kent zum Beispiel.
Ah, okay.
Einer unserer bekanntesten Vertreter.
Das ist übrigens der Mensch, den wir im Videofund gesehen haben, wo du gesagt hast, das Gesicht kommt mir bekannt vor.
Ja.
Der hat doch auch das große Azad-Ding gesprüht im Phoenix-Video, ne? Glaube ich. Da steht da.
Ja,
das ist er. Da, also man sieht ihn auch.
Das ist auf jeden Fall so deutschlandweit einer der bekannteren Namen, wenn man sich mit Graffiti beschäftigt. Und der war oder ist
Binding Squad.
Binding Squad.
Okay, verstehe.
Also wie gesagt, es war ein bisschen undurchsichtig, insbesondere.
Das macht doch auch geil, das ist doch mysteriös.
Ich finde es auch
irgendwie
interessant.
Weil es hatte halt einen schmissigen Namen auch noch so, dieses jetzt kommt Binding Squad, wo sind die Getränke und Zechbrille-Mentalität und hoch die Tasten runter die Hose und so. Hat Spaß gemacht. Und wurde auch genauso angenommen. Am Ende war es den Leuten egal, was da jetzt kommt, Nordmassiv, Binding Squad oder wie es auch immer heißt. Die wussten auf jeden Fall, wenn da eins von den Namen auf dem Flyer steht, da geht's rund.
Ja, ja. War auf jeden Fall ein Name, ja. Oder ist. Immer noch. Man sieht's ja auch immer wieder. Noch. Immer.
Ja, also ich muss...
Hier ist jetzt wieder mehr geworden, kann es sein?
Es gibt vereinzelt neue Werke,
ist mir auch aufgefallen. Ja, ist mir auch aufgefallen, ja.
Ihr redet aber jetzt über Bilder, nicht über Musik.
Musikwerke.
Weniger, gell?
Ja, nicht so viele wie.
Aber warte mal,
der Kratz hatte, da gab es ja nochmal eine Veröffentlichung, glaube ich, als er.
Ja,
da
es
war.
Gab dann nochmal so ein.
Das ist aber auch schon ein bisschen wieder her.
Genau. Quasi Veröffentlichung von unveröffentlichtem Material.
Genau, das hat er erzählt.
Und ja, schlummert hier und da noch was auf Rechnern, in welchem Kontext das veröffentlicht werden wird, muss man mal gucken. Aber ist es nicht so, dass wir es komplett an den Nagel gehängt haben? Das kann man ja auch gar nicht.
Nee, ich glaube.
Ja, also nee. Rappen und Musik machen, wenn du das so intensiv betrieben hast und so lange wie wir, ich meine, Steve, du kannst dasselbe Liedchen singen wahrscheinlich. Ja. Das kriegst
man kann
du nie
nicht aufhören,
wirklich ey. Raus. So, nee. Ja, und das ist auch schön so. Und ja, ja ich glaube, da gibt es hier und da vielleicht doch nochmal auch etwas Neues zu hören. Nicht nur unveröffentlichtes Zeug, was uralt ist, sondern vielleicht irgendwas, was auch noch so ganz frisch ist.
Ja, aber ich finde auch mit so einem, wie sagt man so, mit so einer Legacy, sagt man heute, oder?
Oha.
Sagt man heute, ja. Mit so einer Legacy hat man ja auch gewisse Möglichkeiten, sich das rauszunehmen, sag ich mal. Also erstmal hat man was geschaffen, sowieso schon, was besteht aus dem Repertoire, was ich vorhin auch schon gesagt habe, woraus man sich bedienen kann, und man hat halt eben nicht diesen Punkt, wo man sagt, okay, ich muss jetzt hier abliefern, sondern ich schaue, was es gibt, und wenn wir Bock haben, dann machen wir,
ja.
Und zwar aus diesem Namen, aus diesem Gebilde, aus diesem, was wir schon aufgebaut haben. Also, ne?
Ja, hast du recht zum einen mit dem, aber bei mir war es tatsächlich grundsätzlich immer diese Herangehensweise an Musik machen. Also ich habe bewusst mich nie dafür entschieden, es zu versuchen, von Musik leben zu können oder zu müssen. Also das wollte ich tatsächlich nie, weil ich niemals in die Situation oder in die Lage kommen wollte, dass ich Musik machen muss, die unbedingt Erfolg hat, damit ich davon leben kann. Mhm. Ich freue mich immer, wenn meine Musik in irgendeiner Art und Weise Erfolg hat oder Leuten gefällt, das ist cool, aber ich wollte mich nie hinsetzen müssen zu sagen, okay, wenn jetzt die nächste Single nichts wird, scheiße, wie bezahle ich da meine Miete? So, da hatte ich nie Bock drauf. Deswegen war mein Weg immer, Hip-Hop und Musik machen hat mein Leben erfüllt, war aber nicht das Standbein, was meine Existenz war oder sein musste. Deswegen war ich immer jemand, der eine berufliche Tätigkeit nachgegangen ist, um musikalisch und künstlerisch komplett frei zu sein. Selbst wenn ich sage, oh, jetzt mache ich mal ein Jahr lang nichts. Cool. Mhm. Ich falle dadurch nicht in irgendein Loch finanziell oder sonst was, sondern kann dann wirklich nur das machen, was ich Bock habe. Und wenn ich dann 10 Songs mache und dann sage ich alle, oh, mir hat nicht gefallen, alle scheiße, dann habe ich dadurch keinen Verlust oder keine Existenzangst, so, sondern konnte wirklich nur meine kreative Ader so ausleben, wie sie wirklich mir und meinen Wünschen und meinem Geschmack entspricht. Wenn ich das veröffentlichen wollte und konnte, cool. Wenn es dann sogar noch jemandem gefällt, cool. Wenn es so wie mancher Song von mir jetzt 10 Jahre später Millionen von Plays immer noch hat, dann noch cooler. Aber das war nie das Ziel, zu sagen, oh, ich muss mit dem Musikding, das ist meins, ich muss davon leben. Nein, ich wollte immer das als meine... Ich habe immer gesagt, ich bin gerne und viel und eigentlich zu der Zeit dauerhaft mit dem Kopf in den Wolken, aber die Füße will ich am Boden haben.
Mhm.
Und das cool. war, so habe ich mein Leben und auch meine Künstlertätigkeit immer betrieben.
Sehr cool. Also hast du einfach Erfolg auch für dich anders definiert, was das Musikalische oder das Künstlerische angeht?
Das weiß ich gar nicht.
Ja.
Also es war einfach nicht das erstrebenswert für mich, davon zu leben.
Also du hast
für mich war viel erstrebenswerter, etwas zu produzieren, wo ich dazu stehen kann, wo ich Spaß dran habe, wo ich Bock drauf habe. Und das muss aber nicht zwingend allen anderen auch gefallen.
Oder finanziellen Erfolg haben.
Was ja häufig zusammenhängt.
Genau, ja, ja, genau. Ja. Okay. Das meinte ich halt, dass du den Erfolg deiner Kunst oder deiner Musik nicht an den heutigen Klickzahlen oder damals den was auch immer festgenommen.
Natürlich war es immer schön, dass man am Ende nicht draufgelegt hat oder noch sich in finanziellen Ruin gestürzt hat, weil man eben zu viel Geld in Equipment reingebuttert hat und das nicht zurückkam oder so. Das, klar, musste sich schon immer irgendwie selber tragen, und wenn es am Ende noch 3,50 € oben drauf gab, die man noch entsprechend verwenden und verfeiern oder sonst was konnte, geil.
Ja.
Und wie gesagt, Props und Fans und Jubel und Applaus, geil, aber es ging mir nie darum, dass ich davon leben können muss. Und das vor allem auch über längere Zeit. Dafür habe ich zu der Zeit, also wo wie gesagt, Nordmassiv, Binning Squad, FFM-Season und so weiter und kurz danach, einfach viel zu viele Leute, die genau das wollten, halt auch in kürzester Zeit auf die Fresse fallen sehen. Das war so, okay, was, 2 Jahre Superstar, jetzt Stütze? Nee, das will ich nicht.
Ja.
Das kann ich nicht.
Also hast du, ja, also die, du hast wirklich dieses Künstlerische absolut in den Vordergrund gestellt.
Ich weiß es gar nicht mal. Ich habe mich auch vielleicht gar nicht so als Künstler gesehen. Für mich war das einfach so.
Das gemacht,
das gehörte zu mir. Das gehörte zu mir. Ich habe in frühester Jugend mich als diese Hip-Hop, als dieser Hip-Hop-Teilnehmer gesehen. Mhm. Das war ein Teil von mir und es war selbstverständlich, dass ich das mache. Also es war nie eine bewusste Entscheidung. Oh, jetzt werde ich Musiker. Jetzt will ich das und das damit erreichen. Nein, das war einfach da. Immer. Das war immer ein Teil von mir und das war mal präsenter, mal weniger präsent, aber es war immer ein Teil von mir. Selbst heute ist das immer noch ein Teil von mir. Mhm. Ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, mich nicht mit Hip-Hop, mindestens in meinem Kopf, zu beschäftigen, weil das ist immer da.
Mhm. Aber es ist krass, ich hab's aus der Perspektive noch nie gesehen. Du musst das Mikro ein bisschen vor dich nehmen, wenn du sprechen willst.
Ja. Irgendwie auf Toilette gehen. Ich wollte jetzt nur die Frage stellen, dass du anfängst zu reden, dass ich auf Toilette gehen kann.
Achso, dann tschüss.
Ich will ja hören, was der Kater sagt.
Ja, dann musst du aber bleiben.
Was meinst du denn
damit? Aber du wolltest doch jetzt was sagen, dass du es aus dieser Perspektive...
Wenn ich rede, kannst du auf Toilette gehen.
Ja, eben, deshalb sage ich
das. Groß?
Nee, ich habe es tatsächlich nie aus der Perspektive gesehen. Also, ich habe auch angefangen, genauso wie du, einfach weil ich Bock hatte... Also wie gesagt, bei mir war es einfach Beats machen erstmal.
Ja.
So, ne? Also ich hätte einfach gerne Schlagzeug spielen gelernt. Das war halt in der Dreizimmerwohnung in Rödelheim im 3. Stock nicht möglich, weil die Nachbarn dann Probleme mit gehabt hätten wahrscheinlich. Und dann kam irgendwann eben dieses, okay, man kann ja auch irgendwie Schlagzeug auf dem Computer spielen und bla, so, dann kam das so zustande. Und aber ich muss sagen, ich hatte sehr früh diesen Gedanken, geil, das will ich machen. Also weißt du, so das, also davon will ich leben. Also ich so im Sinne von, ich möchte nichts mehr anderes machen, weil ich hab keinen Bock, arbeiten zu gehen. Also ich bin auch wie du arbeiten gegangen, um dann in der Freizeit dem nachzugehen.
Ja.
Aber tatsächlich mit dem Gedanken, hoffentlich muss ich bald nicht mehr arbeiten, sondern kann jeden Tag nur noch von morgens bis abends das machen. So. Aber ich eben gerade so, als du das alles ein bisschen erzählt hast, ist mir bewusst geworden, dass also ich sag mal so, bei mir hat es das nicht so krass verändert, dieses, dass ich, also ich kann trotzdem rückblickend sagen, dass ich zu 80, fast 90% immer die Musik gemacht habe, die ich auch machen wollte. Also ich musste jetzt nicht irgendwie was machen, damit es weitergeht.
Mhm.
Aber den Gedanken, den du auch hattest, dieses, also die hatte ich oft, so dieses Fuck, also ich wusste schon, dass den nächsten Song oder die nächsten Songs, die wir schreiben, funktionieren irgendwie. Und weil wir sie ja selber auch so machen möchten und gut finden. Und weil wir natürlich auch eine Fanbase haben, die das gut finden. Ne? Aber es war trotzdem natürlich der Gedanke da so, naja, wenn wir jetzt mal 3 Monate keinen Auftritt haben.
Wird's eng.
Oder wann kommt denn die nächste Single, wo eventuell vielleicht wieder was bei rumkommen könnte.
Schafft dies so. In die Rotation.
So Geschichten halt. Und das war halt schon da. Und ich muss sagen, das finde ich krass, den Gedanken... Weil das war bei mir nie im Kopf, dieses einfach mal zu sagen, ich mache nur Musik einfach, weil es mir, also mir hat es immer Spaß gemacht, das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen, ne? Und ich habe auch nicht angefangen, Musik zu machen in dem Gedanken, ich werde eines Tages damit reich oder Millionär. Wäre auch blöd, hat ja nicht geklappt.
Ist ja alles wieder weg.
Genau, ist ja alles wieder weg. Aber, also als Beispiel wie jemand, der sagt, weißt du was, ich find's einfach geil, ein Bild zu malen, ich muss das nicht verkaufen.
Mhm.
Aber es gibt auch die Leute, die sagen, ich kann gut malen, ich mache das, weil es mir Spaß macht, aber es wäre schon auch geil, wenn ich mal ein Bild verkaufe. Und dann wird das erste Bild verkauft und dann denkt man so, geil, nee, stopp. Ich kann so gut malen und es ist die Nachfrage da, ich kann auch 100 Bilder malen und sie verkaufen. So, ne? Aber da ist ja ein anderer Gedanke dahinter dann.
Ja,
so ein bisschen, ne?
Also wie gesagt, ich bin der Letzte gewesen, der sich nicht freut, wenn dann am Ende auch mal eine anständige Abrechnung reinkommt. Und
kam. Na klar, genau.
Ja, freue ich mich bis heute noch.
Aber ich finde den Gedanken voll geil, zu sagen, wie du es beschrieben hast. Das fand ich gerade echt so...
Aber ganz ehrlich...
Weil so habe ich es halt noch nicht gehört.
Ja, aber
von
ganz ehrlich...
Bis jetzt keinem, sage ich ehrlich.
Hm? Ja, aber du hast doch trotzdem am Anfang bist du nicht davon ausgegangen, dass du damit deinen Lebensunterhalt verdienst.
Aber er hat gerade, während du weg warst, erzählt, dass das schon ein Gedanke war, oh, das macht ihm so viel Freude, gibt ihm so Anfang viel, an. Dass er gar nichts anderes mehr machen will.
Okay.
Und das kann ich auch ein Stück weit verstehen,
okay, ja,
das weil das ging mir ja dann auch so, dass ich gesagt habe, boah, das ist so geil, ich will, aber ich wollte halt viele andere Sachen auch. Ich wollte ja auch noch Party und dies und das, das war dann alles ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Ich habe das immer so als... Ja, es war nie eine, wie gesagt, so eine bewusste Entscheidung, so jetzt bin ich Hip-Hopper oder Rapper. Das war einfach...
Hart gesagt kann man es in dem so Fall mit einem Sportler vergleichen. Es gibt Leute, die gehen einfach zweimal die Woche, dreimal die Woche ins Fußballtraining,
kicken Basketballtraining, auf hohem
Niveau. Volleyball, kicken auf einem hohen Niveau, aber die haben nicht diesen Gedanken, eines Tages, keine Ahnung, spiele ich bei der Eintracht oder eines Tages werde ich Nationalspieler oder whatever in Europa spiele ich. Sondern die sagen einfach, ey, ich habe einfach Bock, zweimal die Woche ins Training zu gehen, am Wochenende zu zocken. Und wenn dabei ein bisschen was hängen bleibt.
Amateurvertrag oder so.
Amateurvertrag ist alles cool, aber die Ambitionen sind, also, und das heißt ja nicht, dass die nicht trotzdem fleißig sind oder nicht, faul sind, sondern die sagen, die haben sich klar gesteckt, wie du, das meine ich gerade, okay, das, dann habe ich es jetzt auf den Punkt gebracht, Entschuldigung. Ich habe es noch nie so klar abgesteckt gehört von jemandem, der sagt einfach, guck mal, das war schon immer, also ein Teil von mir, aber ich wollte gar nicht unbedingt über diesen einen Punkt hinaus. Und das war bei mir nicht so, das kann, weil du gerade nochmal gefragt hast.
Ja, nee, weil, ja.
Also natürlich habe ich
das... Ich habe das ja seit einem sehr frühen Zeitpunkt, nicht von Anfang an, aber einen sehr frühen Zeitpunkt ja bei dir und bei manch anderen auch mitverfolgt. Und ich hätte das jetzt auch nicht so aber gesehen und hätte nicht so gesagt, ja, der macht Musik und das ist direkt dein... Also du warst schon sehr ambitioniert und die Richtung war auch schon irgendwie klar, aber ich hätte das jetzt auch nicht so gesagt, dass du jetzt sagst, okay, es ist jetzt alles auf eine Karte Ding, wie wir es bei manch anderen schon gehört haben.
Aber doch, es gab eines Tages den Punkt.
Ja, ja, gut, aber wenn du jetzt meinst...
Da war es aber schon am Laufen.
Da lag schon ein Vertrag da, mehr oder weniger.
Ja, noch nicht ganz, aber es
ja, gab ja, aber okay, ja, ja, nee, das verstehe ich ja auch. Aber ich meine jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder bei FFM siehst, so zu der Zeit oder so, dass es dann... Hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht, dass es in der Zeit schon so weit war, weil, ich meine, ganz ehrlich, ich war ja mit dir auch im Studio, das Schlafzimmer vom Nachbarn waren zum Beispiel. Also, das schon damals so, habe ich damals, als ich dabei war, nicht so empfunden, sondern da war ich auch eher dabei, dass du halt Musik machen möchtest, für dieses, weil du einfach Bock hast, es zu machen, aber dass es noch da zumindest nicht so Formen angenommen hat in diese Richtung, zu sagen, also ich habe das zum Beispiel so nicht empfunden.
Doch,
also nicht jetzt so klar, wie du es gesagt hast.
Warte, ich war nur zu faul für nächste Schritte. Ich sage dir, im Hinterkopf war immer, hoffentlich klopft gleich jemand an diese Schlafzimmertür oder klingelt und sagt, ich hab da gerade was im Flur gehört, kann ich das bitte nochmal hören? Das ist unglaublich. Ja, war es nicht, leider.
War die Frau und hat es rausgeschmissen.
Genau. Genau. Aber,
das ist unglaublich, was ich hier
mache. So, aber... Natürlich hätte man dann also das ist, aber das ist dann das Problem meiner Natur, ist, ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber für den Traum, den ich eigentlich hatte, hart gesagt nicht genug. Also andere hätten an dem Punkt schon, keine Ahnung, 30 eigene Mixtapes gemacht und die zu Plattenfirmen geschickt oder verteilt oder keine Ahnung was.
Ich sag's einfach, der Jan war für mich zum Beispiel fokussierter.
Ja,
also
ja.
Vom Bild her. Als du.
Nee, ich war genauso fokussiert, bei mir hat man es noch nicht so gemerkt, weil ich nicht so zielstrebig war, weil ich einfach faules Schwein bin. Punkt. So, das war's.
Ja, eben. Also, ja.
Aber ich muss sagen, und das finde ich krass, deswegen hat es mich auch gerade so gewundert, als Kasa das erzählt hat. Was heißt gewundert? Nein, aber deswegen fand ich es so interessant. Für mich waren, als wir jetzt auch, jetzt nehmen wir mal diesen FFMCs-Kosmos, also alle, die auf diesen Tapes waren, alle, die Musik gemacht haben, da waren ja auch manchmal schon welche dabei, die hatten schon so, ich weiß noch, Azad hat auch mal einen Shoutout gemacht, der hatte dann aber schon
Deal. Flame drauf, und so. Azad drauf, Costa drauf, waren
ja
schon ein paar.
Ja, da waren aber auch schon ein paar, die hatten dann schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, mehr.
Die hatten schon Veröffentlichungen
und so Geschichten. Aber für mich war das, also alle, die sich in diesem Kosmos bewegt haben, hatten für mich das gleiche Mindset wie ich. Und deswegen hat es mich gerade so, also fand ich so krass, das, also hart gesagt,
was,
für
was
mich
hat es... Das dachtest du vielleicht?
Ja, ja, genau, das dachte ich.
Okay.
Ja, ja, ich bin davon ausgegangen, dass alle das Mindset haben, das ich auch habe. Also, dass auch du dir erhofft und gewünscht hast, dass eines Tages Sony kommt und sagt, jetzt geht's los. Und deswegen fand ich es gerade so krass, dass du einfach so locker, cool und easy sagen konntest, so, ey, das hat immer eine große Rolle für mich gespielt, aber ich wollte diesen einen Schritt nie machen. Fand ich krass.
Na, das will ich so gar nicht sagen. Wenn der Schritt so gekommen wäre und ich vor die Wahl gestellt, natürlich. Also es gab tatsächlich mal so eine vor die Wahl gestellt Situation, aber es war auch gut so, dass es dann nicht so kam.
Ja.
Aber mir war immer dieses, das klingt so dämlich im Nachhinein, aber dieses, jo, ich bin Teil von so einer Hip-Hop-Kultur und ich vertrete da gewisse Werte und bin nur ich und versuche zwar natürlich auch Hörer zu erreichen und eine Fanbase irgendwie auch aufzubauen, aber es geht eigentlich nur darum, dass irgendwie, das klingt ja furchtbar, dass ich diesen Begriff nehme, aber so Keep It Real war schon auch wichtig.
Mhm. Ja, ja, kann ich auch voll und nachvollziehen.
Sellout war, geht nicht.
Ja.
Das hatten wir auch schon mal, ja. Das ist auch wirklich so, weil das früher wirklich ganz anders war. Das war ja bei uns selber auch, also für mich war der Steve ja auch dann irgendwann Sellout. Also muss man, also das waren halt so Begriffe, du weißt, was ich meine.
Ja,
das
ja.
haben bestimmt viele in der Szene so gesehen.
Ja, auf jeden Fall, das wissen wir ja auch. Aber es war halt ein anderer Weg, der da eingeschlagen wurde. Mhm. Aber das war wirklich früher. Konntest ja eigentlich, also jetzt nehmen wir wieder das blöde Beispiel, also Vanilla Ice und sowas, man vielleicht noch mal am Anfang ein bisschen cooler.
Extremes Beispiel, ja.
Ja, okay. Aber es, ja, nee, das war eigentlich MC gar Hammer. Nicht. Ja, genau.
Hat die man zwei, Gangster-Rap-Album gemacht.
Die konnte man, nee, ja, aber die konnte man einfach eigentlich nicht ernsthaft hören, wenn man Rap gehört hat.
Durfte man nicht, wenn man.
Nein, nein, wenn man wenn am Anfang so, ja, aber. Nee, stand, aber ja. Dieses.
Bleiben in Deutschland. Echt, guck mal, die frühe okay. Hip-Hop-Szene in Deutschland. Warst du Fan der Fantastischen Vier, hat es mit Hip-Hop nichts zu tun in Deutschland.
Ja, ja, genau. Ja. Ja, genau. Das ist der nächste Schritt oder ein deutlicherer Schritt sogar. Aber genau, ich wollte nur sagen, dass diese Ausdrücke mit Keep It Real und Sellout und sowas einen ganz anderen Stellenwert hatte. Das heißt, eigentlich war es so, um das mal überspitzt darzustellen, dass wenn einer kommerziellen Erfolg hatte damit, raus war aus der Nummer.
Das war eine ganze Zeit lang so. Irgendwann war das dann nicht mehr so, zum Glück.
Ja, aber...
Aber eine ganze Zeit lang war das so, weil der Kern der frühen Hip-Hop-Szene das auch ganz klar so definiert hat. Also wie gesagt, ich war auch jemand, der sich sehr hat, ich war dankbar, habe ich ja vorhin schon erzählt, dass es Regeln plötzlich gab zu dem, was ich da mache. So, okay, das geht, das darfst du nicht. Mhm. Und wenn du das und das machst, dann ist es schon nicht mehr real. So. Also es war, wie gesagt, im Nachhinein total dämlich, diese Schubladendenken. Aber für mich damals als junger Kerl war das total wichtig, dass ich mich an irgendwas orientieren konnte. Mhm. Und ich war da schon so ein bisschen Heidelberger Schule geprägt und habe Hip-Hop auch so wahrgenommen und so verstanden und wollte das auch genau so machen.
Aber das ist krass, weil, ich sag ganz ehrlich, und das, ich find's geil, dass man das auch mal jetzt thematisiert gerade, weil ich habe da richtig hart drauf geschissen.
Ja?
So, weil ich auch diese, wie du, ich sag jetzt mal, wie du diese Schule nicht hatte, plus ich fand die diese Schule... oder diese Meinung vertreten haben, fand ich halt alle auch scheiße, yeah. Ehrlich gesagt. Also nicht jetzt... Also,
nicht als Künstler, sondern du fandest es doof, dass jemand dir sagt, wie das zu sein hat, was du machen willst.
Genau.
Ja, ja, kann ich verstehen. Würde ich heute genauso sehen. Oder so. Habe ich dann irgendwann auch in einem anderen Licht gesehen.
Aber yeah.
Damals als noch relativ orientierungsloser junger Kerl, der nicht genau wusste,
wie das funktioniert, das hier... Aber jetzt schließt sich für mich auch der Kreis, dass dann, ich sage es mal hart, Leute jemanden... also dass man zum Beispiel die Fantastischen Vier scheiße finden muss.
Wenn man, war das so, ja.
Weißt du, was ich meine?
Das war bei mir genauso.
Ich weiß, so. aber am Ende, also so wie wir heute sind, denkst du ja auch so, was ein Quatsch eigentlich, teilweise. Ne?
Du
so
siehst doch auch alle, die damals darauf den rumgehackt haben.
Ja.
Also die Prominenten, die darauf rumgehackt haben. Ja. Sei es jetzt die Advanced Chemistries, Heidelberger, Mannheimer und wie sie alle heißen. Wenige Jahre später waren die cool mit denen, haben sogar Songs teilweise zusammen gemacht. Genau. Rödelheimer, alle möglichen, ja.
So, und das finde ich aber halt geil. Dann, wenn man so, also andererseits war ich ja genauso engstirnig dann, das quasi, also quasi das Gegenteil davon zu machen, weißt du, was ich meine? Und eben genauso wenig das zu respektieren, also weißt du, da steht jemand, der sagt so, nee, so geht es nicht, die Regeln sind so, deswegen keine Ahnung, bist du jetzt nicht Rap oder Hip-Hop? So. Und umgekehrt denke ich so, okay, ist mir doch scheißegal, ich will das auch gar nicht sein, aber bin ja dann genauso engstirnig, weil ich ja gar nicht drüber nachdenke, warum denkt der das denn vielleicht? Oder warum sagt er das denn vielleicht? Weil der es, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht in meinen Augen dann zumindest, falsch beigebracht bekommen hat. Deswegen sagt er es halt so. Und umgekehrt habe ich es mir vielleicht selbst oder auch ein anderer mir ja selber auch falsch beigebracht und bin halt genauso anti, aber...
Und eigentlich gab es aber ja nie wirklich einen falschen richtig. Das genau. war halt einfach
genau.
es damals gab so.
Ja, genau.
Und manche, für manche war das halt wichtig, genau nach den Regeln das Spiel zu spielen. Für andere war es wichtig, diese Regeln möglichst so zu brechen, dass alle sich aufregen.
Mhm.
Für manche war es, ist mir doch egal, was ihr macht mit euren Regeln oder nicht Regeln. Ich mache mein Ding. Das war...
Ich weiß noch.
Also und jetzt ich war halt auch... Bei uns in der Klick war halt auch mit dem Ebony Prince und yeah. so weiter. War halt auch ein ganz enger Bezug zu Torch und so weiter. Das war halt einfach, wenn auch die... natürlich als Zulu Nation, du darfst nicht saufen, du darfst nicht kiffen, dies, das. Bei uns war ja yeah. diese Regel ganz schnell über Bord geschmissen mit Binding Squad. Da ging es ja hoch die Tassen so. Aber trotzdem war das halt irgendwie so ein bisschen, für mich insbesondere, eine frühe Orientierungs.
Ist doch genau so. Also da sucht man ja auch dann manchmal ja. danach. Ne? So. Und ich finde es krass, ich habe gerade in meinem Kopf ein eigenes Argument hart ausgehebelt, also gegen mich selbst. Weil mein, nee, weil, guck mal, mein, ja. nee, weil mein Argument war immer so, wenn jemand zum Beispiel gesagt hat, so, ja, das ist doch Sellout oder ja, das ist Kommerzscheiß und so, habe ich immer für mich in meinem Kopf gedacht, so, ja, kann er ja sagen oder kann die Person ja sagen. Aber guck mal, der Unterschied ist, ich kann davon leben. Und im besten Fall verdiene ich richtig viel Asche. Und die können weiter in ihrem Keller irgendwie, keine Ahnung, Freestyle-Sessions machen. So, wir überspitzen ja. das jetzt mal so.
Aber mit dem Rucksack auf dem Rücken.
Mit dem Rucksack genau. auf dem Rücken. Aber das Geile ist, dann kommt, und das ist mir jetzt gerade so ein bisschen klar geworden, dann kommt aber ein Kasa um die Ecke, der sagt, also bei dem das Argument, das Gegenargument von mir überhaupt
gar nicht greift.
Gar nicht greift, weil der sagt so, ne, ich will doch aber auch gar kein Geld verdienen. Weißt du, überspitzt gesagt so. Also klar, natürlich, aber so, ja, aber ich will doch auch gar nicht. Extrem erfolgreich, also das, was man halt, was der Gegenteil
hat. Dem System beugen.
Ja, genau, ich will mich ja gar nicht so, das ist dann so, okay, krass, stimmt eigentlich. Also weißt du, so irgendwie ist es so, also man, da haben teilweise Gedanken und Einstellungen gegeneinander gearbeitet, die aber eigentlich
koexistieren konnten, ohne Probleme.
Genau, und ja. eigentlich auch nicht gegeneinander waren. Ja. So, weißt du, so richtig, eigentlich richtig bescheuert. Aber das, ich meine, diese Diskussion gab es ja schon. Aber ich glaube, die gibt es.
Ist heute auch. Alles kein Thema mehr, übrigens.
Ja, aber ich glaube, es gibt es immer noch ein bisschen.
Heute kannst du der beste Rapper der Welt sein, der realste, der sonst was. Hast du die Klickzahlen nicht, bist du nichts.
Mhm. Genau, aber deshalb ist das, was ich vorhin meinte bei dir, ist dann ist die Frage wieder, wie definierst du deinen eigenen Erfolg?
Heute im Nachhinein?
Nein, das ist die Frage. Wenn du da keine Klickzahlen hast,
nicht
dann bist Kasa du
nicht... selbst, sondern jemand.
Jemand.
Jemand. Nee, leider
weil
gar
wir,
nicht.
Ja, genau, weil wir hatten ja auch den Feis hier mit Broses und alles drum und dran. Mhm. Der war ja übertrieben erfolgreich mit dieser Band.
Ja.
Aber er hat im Nachhinein seinen Erfolg so definiert, dass er endlich danach die Kunst machen konnte, die er machen wollte.
Kann ich total nachvollziehen.
Genau, aber das Geben ist genau das, das meinte ich, dass du... deshalb habe ich dich vorhin gefragt.
Meine Denkweise nicht unähnlich.
Ja, genau. Deshalb meine ich das, dass du den. Deshalb habe ich, weil wir haben damals so drüber geredet, dass man, dass es auch immer darauf ankommt, wie man seinen Erfolg definiert. Das heißt, ob man populäre Musik macht, die ja. in der Masse populär ist und ankommt und finanziellen Erfolg hat. Also gut, Broses weiß nicht, wie weit die davon antizipieren konnten, aber dass die halt bekannt waren, überall hat sich Post-its hingeklebt, weil er nicht wusste, in welcher Stadt ist und alles drum und dran. Die haben ja komplett stattgefunden. Aber er hat halt gesagt, er ist am Tag danach, als der Vertrag ausgelaufen ist, in eine Bar gegangen, hat als Barkeeper gearbeitet, um einfach wieder einen normalen Job zu machen.
Ja.
Genau, und das habe ich dich vorhin genau mit dem Hintergrund gefragt, wie du deinen Erfolg definierst hast. Aber ich habe schon verstanden, wie du es gemeint hast. Natürlich hättest du nicht Nein gesagt zum Vertrag unbedingt. In erster Linie, wenn es also für dich gepasst.
Also ich habe zu Verträgen, also zu einem insbesondere Nein gesagt, weil das hätte zu nichts geführt. Das wäre dann nicht der Weg gewesen, den
genau.
ich hätte, den ich angestrebt habe. So, da hätte ich mich wahrscheinlich verbiegen müssen.
Genau.
Und das wollte ich einfach nicht. Hatte ich auch nicht nötig. Mhm. Also dass ich im Sinne von, wie wir eben gesprochen haben, davon leben musste und dazu deswegen bereit gewesen wäre, mich als Künstler oder als Mensch zu verbiegen. Und dann war das dadurch einfach auch kein Thema.
Ja, genau, weil du aber so gefestigt warst in deiner Meinung, dass du ja. auch das nicht als Ziel hattest.
Genau.
Also wenn das mitkommt, dann ist cool. Und wenn nicht, wie jetzt Steve das so offenbart hat, was ich tatsächlich nicht so in der Art und Weise auf dem Schirm hatte, aber dann, ja gut, dann spielen halt einfach andere Faktoren eine Rolle. Und ich meine, wie gesagt, also du hast ja auch wirklich in Frankfurt einen gewissen Weg gemacht, du hast einen großen Namen gemacht.
Das war für mich wichtiger, diese Fame-Geschichte, was ja auch so ein Hip-Hop-Thema ist. Also mir war es deutlich erstrebenswerter, dass wenn Leute sagen, boah, wer sind denn die geilsten Rapper dieser Stadt, dass da irgendwann in dieser Liste auch mein Name aufgetaucht ist, wenn das jemand gesagt hat. Das war mir immer deutlich wichtiger, als dass ich da vielleicht mal irgendwie den Versuch gestartet habe, einen Pop-Chart-Erfolg zu haben oder so.
Und das ist aber auch in gewisser Weise so das Hip-Hop-Ding, ne? Ich meine...
Ja, ja, voll.
Genau, dieses Competition-Ding,
Competition,
immer der Beste zu sein.
Naja, ja, der Beste ist jetzt...
Ja, aber, so.
Aber ich hatte schon den Anspruch, ein guter MC zu sein. Mhm. Das ist so ein Begriff, der hat heute keinen Wert mehr, aber damals war das für mich das Erstrebenswerte.
Genau. Und dementsprechend, und jetzt noch mit dem Hintergrund, mit diesem Reel und so weiter und so fort, ging es halt auch, ja... Ja gut, ich finde, das Komplettpaket bei dir passt halt auch einfach mit deinem Weg, den du eingeschlagen hast. Und ich finde es, wie gesagt, auch sehr erstmal...
Authentisch.
Authentisch, real, sehr real. Nein, aber es macht halt auch das Bild rund. Wenn ich weiß, also, wie gesagt, du hast ja absolut geschafft, dir einen Namen zu machen. Und das jetzt... dass du gesagt hast, wolltest das nicht verkaufen, sondern dass dir das wichtiger ist, das macht für mich absolut Sinn.
Ey, mir ist kurz noch was eingefallen. Wenn wir es nicht in dieser Sigis Bar Situation wären, wo wir eben genau das Ding ist, einfach über Gott und die Welt und über alles zu sprechen, und wir wären jetzt in der Interviewsituation gewesen. Ja?
Und wer interviewt wen?
Wir interviewen dich.
Okay.
In einem relativ kurzen Format, sprich, keine Ahnung, zum Beispiel Radio oder so. Oder für ein Printmedium, was man dann abtippen muss. Und das Geile ist, ich habe ein paar Fragen gehabt, die jetzt hier komplett, die ich einfach komplett ausfallen lassen kann, weil du hast sie indirekt beantwortet mit dem, was du erklärt hast, wie du deine ganze, ich sage jetzt einfach, Musikkarriere schon immer gesehen hast. Mhm. Ne? Weil. Aber ich stelle diese Frage jetzt trotzdem.
Das interessiert mich auch. Was wäre denn das gewesen jetzt?
Weil die hätte ich, als Einstieg stellen müssen, wenn wir nicht viel Zeit haben. Mhm. Ne? So, also wir bauen jetzt so ein Miniszenario.
Ja,
wir haben nur 10 Minuten Zeit. Und da kommen wir dann auch, ich will ja auch noch mal kurz über den einen Song sprechen, hast du ja vorhin auch schon mal angedeutet. Es gibt ja den einen oder anderen Song, der sehr viele Klicks hat, auf YouTube zum Beispiel. Und das Geile wäre aber gewesen, also eine Frage wäre zum Beispiel gewesen, wie ist das denn, wenn man einen schon bedeutenden Song geschrieben hat, der sehr viele Klicks hat, durch den du auch vielleicht den einen oder anderen Auftritt natürlich mehr bekommen hast.
Der auch immer noch eine Aktualität besitzt.
Der auch immer noch eine Aktualität besitzt, genau. Und dann wäre so eine Frage, dann wäre so eine typische, für mich, Journalismusfrage gewesen, wäre so, ja, wie ist es denn so, wenn man so einen Song hat, aber nie den wirklichen Durchbruch geschafft hat? Und dann, das hast du ja vorhin komplett beantwortet mit deiner ganzen, das wäre so, ja, ist völlig okay. Und dann wäre das Interview halt zu Ende gewesen. Weißt du, was ich meine? Weil.
Ja.
Man, weißt du, das
wäre
mal so,
wieder. So, war schön.
Cool, dass du da warst. Hier im Radio. Weißt du, so wäre das.
Wieso habe ich denn den Durchbruch nicht geschafft?
Das, das wollte ich jetzt auch gerade fragen.
Nein, ach Mann. Ich glaube, ihr habt es verstanden.
Warum sind die Chart-Erfolge ausgeblieben?
Hm?
So.
Oder ja, aber so
das ist einfach zu beantworten, weil ich keine Musik gemacht habe für Chart-Erfolg.
Ja, aber
also
so.
Meine Musik, egal aber, was du aber so, anhörst, ist ja. Nicht so, dass man sagt, ach ja, das hätte doch eigentlich ein Radiohit werden können oder ein sonst was Hit werden können.
Ja, aber du hast ja einige Songs, die einfach
eine gewisse Relevanz haben.
Relevanz haben, die lokale Hits sind oder so, das hört sich so klein an eigentlich. Aber es ist so.
Aber ich meine doch jetzt, wenn ein Radiomensch oder ein Fernsehmensch reduziert die Leute, die er interviewt, immer auf paar bestimmte Punkte. Und will diese Punkte besprochen haben. Mhm. Und da würde zum Beispiel so ein Song dazugehören, der eben erfolgreich ist oder war. Oder ist. Nee, immer noch ist. So, Punkt. Und darauf aufbauend hätte man ja dann wahrscheinlich versucht, als Journalist das Interview zu gestalten. Mhm. Und das wäre nach der ersten Frage zu Ende.
Warum kam nie die Nachfolgesingle?
Genau, das wäre dann zu Ende gewesen. Wenn du erklärt hättest, ja, pass auf, ich erkläre dir kurz, wie ich meine ganze Musikkarriere sehe und dann wäre so, cool, Kasa, schön, dass du da warst. Also so wäre das dann gewesen, das genau. Meine ich damit. Aber das, ich finde es geil irgendwie, weil das halt ein ganz anderes Licht auf...
Schön, dass ich das mal so in die Öffentlichkeit tragen konnte.
Nee, ich finde es wirklich...
Nee, ich dachte immer, dass wer mich so ein bisschen kennt, weiß es eh. Und wer sich mit mir beschäftigt, der kann es sich denken.
Ja, aber ich finde es...
Aber vielleicht
ja,
ist
es
gar nicht
nee,
so.
Ja, vielleicht ist es nicht unbedingt so. Man kann sich vielleicht denken, aber ich finde das wirklich auch erfrischend. Das meine so in einer klaren Deutlichkeit einfach zu hören, weil das wirklich auch, ja, wie soll ich sagen, viele hätte, wenn und abers im Kopf einfach wegfegt. Es ist einfach, ich finde das eine wirklich, diese Klarheit ist, das mal so zu sagen, einfach, ja, wie soll ich sagen, erfrischend, das ist ein blödes Wort, aber...
Vielleicht fällt mir das jetzt aber auch in Retrospektive deutlich einfacher, das so auch klar zu definieren.
Ja, natürlich, aber trotzdem, das ist ja eine gewisse Selbstreflexion, das dann irgendwie zu machen, aber klar ist auch, dass du gesagt hast, wäre natürlich schön, wenn ich mit meiner Art und Weise davon leben könnte oder was auch immer, aber dass das halt trotzdem, dass du nie diesen Weg dann gesagt hast, ich verbiege mich dafür oder so, ne? Sondern das jetzt im Nachhinein zu sagen, nee, das war schon immer so und es ist auch so und ich habe das auch richtig gemacht, das ist halt schon so eine sehr klare, deutliche Aussage.
Das sehe ich tatsächlich so. Ja. Also ich sehe das heute nicht als, ach Mensch, hättest du doch damals lieber doch den einen Vertrag gemacht oder den anderen Song veröffentlicht oder das Feature gemacht oder vielleicht mit dem und dem zusammengearbeitet oder sonst irgendwie dich anders da promoted, vermarktet oder so, denke ich überhaupt nicht.
Und das meine ich halt.
Also was ich schon im Nachhinein mir immer denke, und das betrifft vor allen Dingen nicht nur mich, sondern auch so überhaupt die ganze Nordmassiv-Binnig-Squad-Formation, wir hätten eigentlich noch viel mehr veröffentlichen müssen. Mhm. Dafür, dass wir uns so viel mit der Materie Hip-Hop beschäftigt haben, haben wir ganz schön viel Zeit verplempert mit, ja, dann freestylen wir jetzt hier einfach nur statt im Studio. Alle sitzen im Studio zusammen, labern Scheiße, freestylen. An dem Abend hätte noch ein Song entstehen können. Und davon gab es halt hunderte Abende. Das ärgert mich im Nachhinein schon ein bisschen. Da hätte ein bisschen mehr passieren können. Ich selber hätte vielleicht auch nicht 5 Abende die Woche in den Club gehen müssen, sondern 2 Abende die Woche hätte auch gelangt, hätte ich auch vielleicht 1-2 Songs mehr gemacht, die veröffentlicht hätten werden können. Oder ich habe in der Vergangenheit häufig auch an, auch das kennt jeder Künstler so ein bisschen, Selbstkritik, oder war ich zu selbstkritisch häufig mit meinen Produkten, die ich auf dem Rechner hatte und habe gesagt, nee, das veröffentlichst du jetzt doch nicht. Also ich hätte schon da durchaus mehr veröffentlichen können. Das ärgert mich im Nachhinein schon so ein bisschen, aber ansonsten ist das alles so, dass ich komplett cool damit bin, wie das gelaufen ist. Und also ich bin da zufrieden mit mir und mit meiner, wie ich würde nie selber von der Legacy sprechen, aber weil du den Begriff jetzt gerade benutzt hast, greife ich den jetzt einfach mal auf. Und ja,
bin aber da zufrieden. Aber das finde ich halt trotzdem immer noch krass, weil ich glaube, es gibt schon auch einige da draußen, die... das gerne von sich behaupten würden oder auch behaupten, aber tief
ist enttäuscht so. Sind.
Ja, und bestimmt. Weißt du, was ich meine? Und so nicht so klar. Und du hast ja schon gesagt, dass es relativ früh klar war, dir klar war, dass das so läuft. Und dann nochmal, natürlich ist es auch ganz normal, dass wenn irgendwas den Weg gekreuzt hätte und einer einen Millionendeal angeboten hätte, da sagt natürlich keiner nein. Darum geht es ja auch gar nicht. Sondern einfach. Aber es war klar gesetzt, okay, ich will es jetzt trotzdem gerne irgendwie mit dem Maler vergleichen. Ich male halt einfach weiter meine Bilder. Und wie du schon sagst, schön, wenn es Leute da draußen gibt, die gut finden. Ab und zu hänge ich die vielleicht auch irgendwo in eine kleine Vernissage und dann kommen da ein paar Leute rein, vielleicht sind es auch mal ein paar hundert, die sagen, schön, voll. Schöne Bilder, kaufen aber keins, aber haben trotzdem gesagt, schöne Bilder und alles ist gut. So, aber es gibt halt auch die sagen, und können wir jetzt gerne bei dem Beispiel Maler bleiben, es gibt ja auch die sagen, ja, ich verkaufe auch ziemlich viele von meinen Bildern, male aber nicht das, was ich eigentlich gerne
richtig
malen würde. Oder
das hatte ich nie.
Und deswegen glaube ich auch, dass man wahrscheinlich dann, so wie du, damit im Reinen, sage ich jetzt einfach mal.
Bin ich.
Weißt du, was ich meine? Total. Genau, das meine ich.
Also ich glaube, das ist richtig viel wert. Weil ich glaube auch, wie Steve gesagt hat, und es geht jetzt vielleicht nicht nur um die Musik, sondern allgemein, dass es viele Menschen gibt, die mit einigen Dingen der Vergangenheit hadern.
Ja.
Und bei dir klingt es sehr aufgeräumt und klar und dementsprechend ist das eine richtig coole Sache. Vor allem, weil du ja trotzdem alles machen kannst, was du willst.
Ja.
Ja,
ne? Bin völlig unlimitiert, außer was die Zeit angeht. Die ist limitiert. Genau. Aber ansonsten kann ich alles machen. Ja. Aber weil du das gerade eben gesagt hast, ich kenne tatsächlich viele, auch technisch versierte Rapper vor allen Dingen. Ja. Also eine ganze Zeit lang war ja Rap-Technik vor allem auch ein sehr erstrebenswertes. Für mich auch immer. Für mich war immer wichtiger, dass jemand auch technisch super rappt. Mhm. Wichtiger, als dass er irgendeine gute Songidee hatte oder so. Also es war da jemand, der das auch immer sehr nach den Technikgesichtspunkten bewertet hat, ob jemand ein guter Rapper ist oder nicht.
Wo wir aber auch wieder bei der Schule sind.
Ja, natürlich.
Ne? Also wie du es quasi
und ich kenne ganz viele, die auch eben die Technik in den Vordergrund gestellt haben immer, dann aber trotz ihrer guten oder teilweise überragenden Technik nicht den Erfolg hatten wie manch andere, die weniger Technik hatten, aber sonst irgendwie Gründe, warum es erfolgreich war. Mhm. Und deswegen schwer enttäuscht waren auch immer und das bis heute auch sind, mhm, weil es eben nicht so gelaufen ist, wie es ihrer Meinung nach eigentlich fair gewesen wäre. Mhm. Sondern so, ich bin doch der viel bessere Sportler.
Ja.
Mhm. Wieso spiele ich nicht in der Bundesliga, sondern muss mich hier rumärgern auf dem Bolzplatz? Mhm. Um das Bild von dir vorhin wieder aufzugreifen.
Ja, genau.
Das habe ich auch nicht.
Ja, ist sehr gut. Also ich kann mir das, ich stelle mir das sehr entspannt vor. so
ist okay.
Ja, so dieses.
Wie ist es denn bei dir, Steve?
Nicht so entspannt. Nee, wirklich. An manchen Stellen nicht so entspannt. Also klar, ich kann auch rückblickend betrachten, das ist auch alles cool so, aber es ist halt. Ich komme immer darauf an, in welcher Richtung, also aus welcher Richtung, aus welchem Blickwinkel ich es betrachte. Wenn ich es aus dem Blickwinkel betrachte, was ich mir als junger, kleiner Mann mal vorgenommen habe und das zusammenfasse, kann ich sagen, alles das, was ich mir irgendwie mal vorgestellt habe, hat ja funktioniert. Deswegen, wenn ich es aus dem Blickwinkel sehe, kann ich mich auch entspannt zurücklehnen. Kann
du
sagen,
hast doch deinen Traum gelebt, zumindest
ist
temporär.
Alles, genau, ist alles gut. Aber, und da kommt dieses kleine Aber bei mir, weil es eben auch teilweise aus einem anderen Hintergrund der weiterging oder passiert es bei mir, muss ich sagen, es wäre natürlich schon schöner, wenn man sich nicht hätte wie jetzt ein Haus in Kronberg kaufen können, sondern fünf. Nein, Quatsch. Nicht mal eins. Weißt du, was ich meine? Also mein Traum oder Gedanke war schon immer der, es wäre schon geil, zumindest, ich sage jetzt keine Ahnung, für die Zukunft abgesichert zu sein. Weißt du, was ich meine? Also quasi einmal irgendwas Richtiges landen, dass man sagen kann, so weißt du, und wenn es danach nicht mehr funktioniert, ist nicht schlimm, dann kann ich ja weiterhin das machen, was mir Spaß macht, jeden Tag, mhm, aber hab nicht mehr diesen Druck zum Beispiel dahinter, so, weißt du? Ich meine, ich bin damit heutzutage auch völlig fein, dass ich normal arbeiten gehe und einen Podcast mache und damit jetzt reich werde.
Könnte schlimmer sein, oder?
Genau, könnte schlimmer sein. Nein, aber ich bin da innerlich manchmal nicht so aufgeräumt, sage ich ganz ehrlich. Weißt du, so dieses, weil es aber auch ein bisschen aus einer anderen
Aber du brauchst dir auch nichts vorzuwerfen, weil du hast ja das Spiel komplett gespielt.
Genau, also nee.
Also du musst jetzt nicht sagen, oh Mensch, ich habe die Chance damals nicht wahrgenommen. Oder
nee,
so,
das nicht. Genau, nee, das auf keinen Fall.
Du hast da Rock'n'Roll gemacht.
Das auf jeden Fall, ja. Das ist auch alles, wie gesagt, von der Seite ist auch alles gut. Aber an manchen Stellen nagt es dann trotzdem mehr an einem, glaube ich, als wenn man es, wie du schon gesagt hast, wenn man es einfach, also dumm gesagt, wenn ich jetzt wieder das Sportbeispiel nehme, es nagt nicht so stark an mir, dass ich nie ein Profibasketballer geworden bin. Weißt du, weil das war für mich schon immer so, das hat mir schon immer Spaß gemacht, mache ich bis heute, werde ich auch, solange die Knochen halten, weitermachen, mal mehr, mal weniger. Aber ich hatte da nie, also klar war auch so dieser Traum, ich fand das Beispiel vorhin sehr gut, was hast du gesagt mit den in den Wolken?
Kopf in den Wolken,
aber die Füße auf dem Boden. Das hatte ich zum Beispiel beim Sport mehr, weil ich auch einfach teilweise so faul war und so, aber das, da war nie so, klar war so, boah, ist ja schon krass, wenn man eines Tages mal, aber ich habe ja nie Schritte auch in die Richtung unternommen, dass das vielleicht eines Tages, weißt du, also um erfolgreicher Sportler zu werden, nehmen wir jetzt mal Basketball, musst halt wenigstens irgendwie mal einen Austausch nach Amerika, vielleicht versuchen Highschool, College, keine Ahnung, und dann vielleicht fasst du hier Fuß, so diesen Werdegang machen. Ich habe ja da gar nichts in die Richtung probiert, weil, und da ist es ein bisschen wie bei dir mit der Musik, weil es bei mir schon immer im Kopf so war, das wird einfach ein Hobby bleiben. Und es wurde irgendwann auch weniger.
Ich bin da, sorry, wenn ich jetzt nochmal reinkrätsche. Ich sehe das nicht so.
Bist der Fußballer, darfst grätschen.
Ja.
Also Hobby finde ich auch übrigens den falschen Begriff. Ja, also ich würde niemals sagen, Rapmusik war mein Hobby.
Nee. Nein, okay, Hobby ist vielleicht falsch.
Nee, ich würde es nämlich auch nochmal unter Kasas Gesichtspunkten. Das ist eine andere Art von Erfolg. Und der hat.
Ja, ja.
Das, also wir haben jetzt das schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde, er ist auf seine Art und Weise auf einer anderen Ebene erfolgreich gewesen oder ist immer noch erfolgreich, wie du auf einer anderen Ebene das vielleicht warst. Es ist eine andere Zielsetzung, andere Werdegänge und andere Dinger gewesen. Und ich, er hat das erreicht, was er wollte. Ich meine, ganz ehrlich, er hat seinen Namen, er hat seine... was können wir für Legacy sagen? Das mag das Wort nicht. Nein, er hat diesen Background, er hat was geschaffen, was auf einer in unserem Kreisen halt einen sehr hohen Stellenwert hat, auf eine ganz andere Weise, was weit übers Hobby hinausgeht, meiner Meinung nach, was halt wirklich Berufung und das ist, was er machen wollte oder was er machen will und wie er Hip-Hop versteht, ist es absolut erfolgreich. Also kein Hobby, sondern drüber hinaus. Deshalb finde ich diesen Hobby-Fußball-Irgendwas-Begriff für mich persönlich immer ein bisschen fehlbesetzt, weil er einfach das nur anders definiert.
Ja, okay, genau.
Und das halt dementsprechend andere, ja. Aber auf einem hohen Level und langen Zeitraum bis einschließlich heute halt hält. Also deshalb ist das...
Erfolg ist ja immer das, wenn du das erreichst, wonach du gestrebt hast. Das ist Erfolg.
Ja, ja, genau. Klar. Das ist ja das, was wir eben gerade gesagt haben, dieses... Das, was alle sagen, sind die Klicks, sind die Millionen auf dem Konto oder so, das ist der Erfolg, das ist nicht der Erfolg. Das, wenn man ihn nicht als der Erfolg, seinen eigenen Erfolg definiert, weißt du? Und dementsprechend ist das, wollte einer der besten MCs sein. In Frankfurt ist der Name einfach
in der gewissen Region. Okay, dann definiere ich nochmal anders. Ich wollte mit Basketball immer Spaß haben und eine gute Zeit. So, und das hatte ich.
Ja, aber er hat doch erklärt, er wollte doch viel mehr. Und das hat er auch.
Ja, ja, klar, deswegen sag ich ja, mit der Definition. Also genau, du wolltest da noch mehr und das ist auch eingetroffen oder wurde sich auch erarbeitet oder ist passiert.
Ich glaube, es ist einfach passiert.
Ja. So, genau. Aber deswegen, okay, Hobby ist da wahrscheinlich wirklich ein scheiß Begriff.
Gut, aber das ist auch eine Motivation dahinter.
Nee, natürlich, aber es war jetzt nie ein, oh, ich habe jetzt da das nächste Etappenziel, das muss ich jetzt erreichen und wenn ich das erreiche, genau. Dann passiert das. So war das nicht, es war einfach permanent Teil meiner kompletten Existenz, Teil meines Lebens, Teil meines alltäglichen Denkens. Mhm. Selbst wenn ich in der U-Bahn gesessen habe, habe ich über Rhymes nachgedacht, nicht über... auf der Arbeit gesessen habe, habe ich darüber nachgedacht, was ist denn jetzt da mit dem Scratch, der da falsch sitzt oder so, den ich auf dem Kopfhörer gehört habe.
Aber
so.
Jetzt, also, ich glaube, das verstehst du.
War immer da.
Ja, und ich glaube, das verstehst du aber auch. Genau, ich kann das ja genau nach. Das hatte ich ja auch. Ich habe ja auch auf der Arbeit gesessen und habe irgendwie mir eine Zeile gemerkt oder aufgeschrieben oder so. Aber bei mir war das dieses. Du hast, keine Ahnung, ich sag's jetzt mal, korrigier mich, wenn es da nicht so war, aber du hast dann gedacht, geil, den Reim oder den Satz nehme ich beim nächsten Auftritt oder das merke ich mir für, wenn wir spontan mal wieder irgendwo auf der Bühne stehen. Nein? Oder, okay, du hast es einfach gemacht, weil es Teil von dir war. Richtig?
Allgegenwärtig.
Allgegenwärtig, so. Bei mir war es auch allgegenwärtig, aber ich habe mir gedacht, geil, ich schreibe das jetzt auf, weil dann, oder ich mach's mit Beats, ich habe ein Sample im Auto gehört, im Radio und dachte mir, geil. Dann bin ich auf der Arbeit gewesen, dann habe ich auf der Arbeit an nichts anderes gedacht, wie ich, wenn ich nachher nach Hause komme, dieses Sample nehme, zerschneide, zerstückel, ob ich es langsamer mache, schneller mache, was, und dann habe ich angefangen, ein Beat zu machen. Aber natürlich habe ich das auch dann die ganze Nacht lang gemacht, weil es mir einfach Bock gemacht hat und habe dann am nächsten Tag verpennt. Aber ich habe schon auch diesen Beat gemacht, weil ich gedacht habe, den hört eines Tages jemand. Und dann klingelt die Kasse. Weißt du, was ich meine? So, also entweder hört jemand...
Klingelt die Kasse? Also ich glaube, du hast es nicht verstanden.
Nein, bei mir, mein Gedanke war das so.
Ja.
Also nicht klingelt die Kasse, aber ich habe
das gemacht... Ja, aber es ist bei ihm doch genauso, nur mit einem anderen Effekt.
Ich fand es dann geiler, wenn der Kratz gesagt hat, okay, der Beat's geil, den nehmen wir für den nächsten Nordmassivstart.
So, oder...
Das war mir viel wichtiger, als...
Wenn der Applaus kam.
Ja. Ja, genau.
Andere Währungsstil.
Ja, habe ich verstanden, mit anderen Währungen.
Jetzt reden wir über die echte Währung,
Klicks. So.
Nein, ich will den Wettbewerb, den du gewonnen hast.
Das was?
Ach so, stimmt, das will ich auch mal wissen. Komm, ganz kurz. Was für ein Casting-Wettbewerb hast du gewonnen?
Ich habe tatsächlich eine Casting-Show gewonnen von MTV und Sony.
Ja?
Ja. Echt?
Ja.
Okay.
Das war noch vor Popstars und Deutschland sucht den Superstar und so weiter.
Aber gab es das, war das...
War Fernsehen.
Echt? Mhm. Geil, okay. Aber auf ja, krass, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja.
War das bei MTV auch dann?
Ja, ja.
Und...
Also ganz kurz,
ja?
Ich habe zu der Zeit an Hauptwache gearbeitet und stand dann am Rossmark-Goetheplatz, stand irgendwie so ein knallebunter Van rum in der Fußgängerzone. Und ich bin da halt vorbeigelaufen in der Mittagspause. Und dann hüpfte da so ein Mädel raus und sagt, hey, du siehst so aus, als ob du irgendwie was singen kannst oder so. Sing doch hier mal was auf die Kamera, gib doch was zu gewinnen. Und zu der Zeit war ich halt voll in diesem Freestyle-Mode. Das war so Anfang 2002.
Natürlich.
Also, ja. Nichts leichter als das, wie ist das, pipapo. So, okay, einmal reingerappt, dann hat die mir noch so ein Kärtchen in die Hand gedrückt. Ja, hier kannst du gucken, ob du gewonnen hast. Okay.
Ja.
Ein paar Tage später habe ich mir das dann mal angeguckt. War ich der bundesweite Wochensieger von Sony Music, MTV, schieß mich tot, das hieß Run for Fame.
Wow, krass. Ich hab doch
irgendwie. Ja, warte, das geht noch weiter.
Ja, okay.
Bundesweiter Wochensieger bedeutete, dass ich einen portablen Mini-Disc-Player gewonnen habe.
Mhm.
Neueste Generation zu dem Zeitpunkt, weil die konnte recorden.
Ah, geil.
Ich konnte also endlich unsere Freestyle-Sessions und Konzerte und so weiter direkt digital recorden. Mit so einem Ding, was so groß war wie eine Handfläche.
Ja.
Musste ich haben. Habe ich gewonnen. Oh, aber geil. Was muss ich machen? Ja, okay, du musst zum Finale nach Berlin fahren. Endausscheidung, Fernseh, Pipapo, Show.
Ganz kurz, aber konnte das auch... Aber das Recorden heißt aber, du konntest... In
konntest live recorden.
Genau, live recorden. Genau, aber du konntest nicht, es hat nicht funktioniert, es ist ein Instrumental auf der Mini, das ist ein Rapstar drauf. Das geht nicht, ne?
Braucht er doch gar nicht.
Was für ein Übertreiber, Alter. Nein, es war kein Mehrspurgerät.
Okay, ich habe gerade kurz was verwechselt.
Aber es war ein Minidisc. Minidisc,
ja,
kennst du noch?
Ja, klar.
War der geile Shit damals.
Klinke mit Mikro dran.
Und das war schon ein Minidisc, was auch MP3 konnte. Also sprich, auf so eine paar 70 Minuten Minidisc konntest du ohne Ende Mucke draufklappen, weil das konnte MP3.
Ja, geil.
Und du konntest damit recorden direkt.
Ja, ja,
über einen Klinkenstecker.
Genau.
War so, okay, muss ich haben. Habe ich gewonnen. Hat richtig viel Kohle gekostet, wenn du es gekauft hättest.
Mhm.
Habe ich gewonnen durch diesen, mal kurz in die Kamera gerappt. Aber, um das Ding zu kriegen, musste ich, wie gesagt, zur Endausscheidung nach Berlin, Potsdamer Platz, da im Kino, Pipapo, MTV-Veranstaltung, schieß mich tot. Hätte ich nicht so viel Bock drauf. Wie gesagt, keep it real und so, ne?
Ja, jetzt haben wir schon
aber ich wollte diesen scheiß Player.
Ja, also, deine Motivation ist natürlich. Okay, die ist real.
So.
Ja, definitiv.
Am Abend, bevor diese Veranstaltung war, die war dann mittags in Berlin.
Ja.
Am Abend vorher hatten wir einen Auftritt mit Tony L, glaube ich, oder was ist Advanced Chemistry? Auf jeden Fall mit den Jungs in Köln. Und von Köln bin ich dann direkt die Nacht durchgefahren, nur um dann nach Berlin zu kommen, um diesen scheiß Ding zu gewinnen. Beziehungsweise mir abzuholen. Und wenn ich dann halt schon mal da war, habe ich halt auch mitgemacht. Und dann war das Ganze... Kennt ihr noch Such a Search?
Ja.
Ja.
Such a Search war so die erste erfolgreiche Rock-Rap-Crossover-Band in Deutschland.
Ja.
Und die waren zu dem Zeitpunkt auch bei Sony gesigned. Und das war, glaube ich, sogar das erste oder eins der ersten deutschen Alben, was auf Minidisc erschien. Deswegen waren die da in dem Rahmen dann auch. Minidisc war so der letzte Ausläufer von Minidisc. Die wollten das nochmal so ein bisschen hypen. Dann war eben diese Such a Search-Band da dabei und MTV und Schieß mich tot. Und der Quest von dieser Show war dann, dass man auf ein Instrumental von Such a Search da performen musste. Einen eigenen geschriebenen Song. Natürlich hatte ich keinen Song geschrieben, weil ich wollte ja nur den scheiß Player haben.
Also hast du gefreestylt?
Warte, nein. Okay. Wie gesagt, noch sehr zerstört von einer anstrengenden Vorabend-Konzertsituation plus nachts durchgerast nach Berlin. Habe ich mich dann eine halbe Stunde in den Park da um die Ecke gesetzt mit einem Fuego, der war damals noch mit dabei und noch ein anderer Kumpel. Peace. Und habe dann versucht, okay, jetzt schreibst du da halt noch irgendwie einen Verse und so weiter. Ja. Natürlich habe ich ihn dann während der, es gab dann mehrere Phasen, wo dann immer, es war dann so Ausscheidungsverfahren, die kommen weiter, die kommen weiter, die kommen weiter. Also es war sehr komprimiert, es war eine Castingshow, die aber innerhalb von einem Tag dann entschieden wurde. Nicht so wie heute über Wochen und nach Ibiza und sonst was, sondern war alles sehr kompakt noch. Und ich kam aber immer weiter, obwohl ich bei jeder Variante des Auftritts nie meinen geschriebenen Song geschafft habe, außer vielleicht die Einstiegsline und dann immer nur gefreestylt habe. Am Ende habe ich den gewonnen.
Mit Freestyle.
Nur mit Freestyle. Erfahren habe ich dann später von den Such a Search Jungs, da komme ich jetzt gleich noch dazu, warum das relevant und wichtig wurde, dass sie mich deswegen haben für mich gestimmt. Also es gab da mehrere Jurymitglieder, und die haben für mich das gestimmt, weil sie gemeint haben, naja, selbst wenn du bei einem großen Venue, wenn wir diese Nummer vielleicht mal so spielen sollten mit dir, es war so ein, wie so ein Feature, genau. Mhm. Man musste einen Song machen mit denen dann zusammen mit einer eigenen Strophe, sowas. Mhm. Dann war es so, ja, okay, selbst wenn du verkackst, du, also deinen Text verkackst, bei dir wissen wir, du ziehst es trotzdem durch. Mhm. Deswegen hast du bei uns gewonnen. Okay, war dann so. Führte dazu, dass ich ein paar Wochen später dann mit denen bei Rock am Ring aufgetreten bin.
Okay.
Vor 40.000.
Nicht schlecht.
Auch da konnte ich mein Verse. Okay.
Ich wollte gerade fragen, ob du da auch gefreestylt hast. Also du hast, okay, das heißt, du hast... Okay.
Und das wurde dann auch MTV und mit Interview Nova Tierna und dies, das und so weiter. War eine schöne Rock am Ring Erfahrung.
Ja, geil, natürlich.
Boah.
Stark. Alles wegen dem...
Mittagspause.
Wegen der Mittagspause.
Und daraus hätte sich dann auch, das war das, wo ich schon erzählt habe, hätte sich dann auch eventuell noch das ein oder andere entwickeln können. Ja, aber klar. Das war mir dann schon wieder so, hier, nee. So.
Das war nicht mehr real genug quasi.
Ich glaube, die fanden das auch nicht so cool, weil es war dann tatsächlich so, es gab ein paar Situationen, wo ich dann Interviews geben musste. Und wir hatten da ja so richtig Betreuer und Nightliner und so weiter, nur für mich und Fuego war dabei. Wir haben da das Wochenende hoch die Tassen gemacht und Action. Backstage, Party, Lenny Kravitz, Gwen Stefani und so. Richtig durchgedrehte Rockstar live.
Nimmt man mit.
Völlig überzogen. Und die haben halt erwartet, dass jetzt der Casting-Show-Gewinner dann auch so, ach, ich bin so glücklich und danke an Sony, danke an MTV und ja, geil, mein Traum wird wahr. Ja, so war ich halt nicht in den Interviews. Also, ja, du trittst jetzt auf. Ja. Ja, ein bisschen aufgeregt. Oh, nö. So.
Nee, warum auch, ja.
Übrigens nächste Woche FFMCs Platte, eine Butch Cup kommt mal vorbei. So.
Sehr gut, ja.
Ach, schön. Also ja, ich habe da vielleicht auch ein bisschen einen auf zu cool gemacht, was dann auch dazu geführt hat, dass das irgendwie nicht zusammengepasst hat, was die offensichtlich vorhatten mit dem großen Gewinner dieser Sendung.
Geil.
War ein lustiger Spaß, eine völlig unwichtige Anekdote eigentlich, wenn man jetzt rückwirkend meine Musikerzeit betrachtet. Aber lustig ist es schon, weil es, wie gesagt, auch gar keiner weiß.
Jetzt
hat ja kein Mensch geguckt.
Jetzt nicht mehr.
Und es hat auch nichts irgendwie bewirkt, außer dass wir ein abgefahrenes Wochenende auf Rock am Ring hatten und ich den obergeilen Mini-Displayer gewonnen habe.
Hast du den noch?
Den habe ich tatsächlich noch, ja.
Siehst du?
Sehr geil. Ich finde, das ist gar nicht so eine unwichtige Anekdote. Vielleicht im... Natürlich.
Sie hat nichts verändert, weißt du? Genau, dadurch habe ich jetzt nicht eine Platte mehr veröffentlicht oder mehr Fans gehabt oder sonst was. Hat kein Schwein mitgekriegt.
Aber trotzdem,
es war eine geile Story.
Ja, total. Und ich finde, manchmal sind sogar diese Stories eigentlich die geileren. Also ich finde immer so, klar ist irgendwie, wenn du so erfolgst, so irgendwelche, Interviews, sondern so, Dokus halt über die Entwicklung von irgendwelchen Bands oder auch Künstlerinnen und Künstlern siehst, kommt ja immer irgendwann dieses so, ja, und dann kam das, so dieses Vorhersehbare. Ja. Aber ich finde, eigentlich sind genau so Randstories viel geiler, die halt hart gesagt nichts bewirkt haben, aber halt witzig sind.
Ich habe da schon lange nicht mehr dran gedacht. Ich habe es völlig vergessen, ehrlich gesagt.
Ich find's so, ja, geil, aber guck mal, du hast mal kurz im Vorbeigehen diese ganze Industrie hops genommen.
Ja, so extrem war es jetzt
nein,
nicht.
Nein, nein.
Aber wir haben uns den Spaß draus gemacht. Wir haben dann auch übrigens, das Geile war, bei Rock am Ring, wie gesagt, ich durfte dann einen Kumpel mitnehmen, da war der Fuego dabei. Und dann war aber auch Kerstin Lamm, kennst du?
Warte.
Damals große Nummer bei Sony Music und ursprünglich mal mit dem Carlo, also mit dem Roy Marquis hier, Rough and Raw Gründerin.
Ach so,
also
ja,
eine der
natürlich.
Urpfeiler eigentlich von Hip-Hop in Frankfurt.
Ja.
Die war zu dem Zeitpunkt dann auch bei Rock am Ring für Sony Music.
Ja.
Und an dem Tag hatten wir sie dann die Queen of Rhyme Bringing, weil sie dann einfach das komplette Binnings-Wort da reingebracht hat. Die waren dann alle Backstage mit den Stars. Ja, wir haben da perfekt, richtig so. Mal auf links gedreht, das Zelt da.
So muss sein. Aber ich finde, wie gesagt, das sind eigentlich die wichtigeren Anekdoten.
Ja, voll.
Finde ich schon. So über so ein komisches, wie den Bus, den Kasa gerade erwähnt hat, also den bunten Bus, der dich...
Wo die, Nightliner.
Das, wo das Mädchen rauskommt, so, und sagt, ja, kannst du mal was rappen? So ähnlich bin ich doch mal im Girls Camp gelandet, weißt du noch?
Weißt du noch, soll ich dir die Geschichte mal richtig
erzählen? Ich weiß, wie sie ist. Du hast meine Bewerbung geschrieben.
Ja. Ja, wegen der wärst du fast da drin. Du solltest in so einen Bus gehen und dich bewerben.
Ja, ja, ich weiß. Ja, okay, da war ein bisschen andersrum. Ja.
Genau. Und das haben wir dann nicht gemacht.
Nee, ich
zum Glück nicht, weil es nach der ersten Sendung auf 23.30 Uhr verschoben wurde. Und
dann abgesetzt. Und dann nach 3 Folgen abgesetzt. Nee, ich war da zum Glück nicht drin. Wobei, aber auch rückblickend betrachtet, denke ich auch.
Nein.
Nee, wenn nicht.
Nein. Okay.
Kennst du Girls Camp? Sagt dir das noch was?
Das ist doch dieser eine Film aus der 18er-Videothek.
Nee, das ist nicht. So ähnlich war das aber. So ähnlich wäre das aber,
glaube ich. Das Format war eigentlich. Also,
völlig dumm.
Es war eine Villa voller Mädels und da kam immer ein Typ rein, der die irgendwie überzeugen musste, dass er länger bleiben durfte oder sowas.
Ja.
Okay.
Und dann kam
und das Geile ist, der Typ hat aber quasi in dieser Villa im Sutterer eine komplett geile eigene Wohnung. Also hat eigenes Schlafzimmer, eigenes, also richtig eine kleine Wohnung, in die die Mädels aber nicht dürfen.
Okay.
Die müssen alle oben in der riesen Mädels-WG wohnen, aber er kann sich auch zurückziehen, wenn er Bock hat, aber kann natürlich auch an dem bunten Treiben oben teilnehmen und konnte aber auch, wenn er möchte, dann die Herzdame seiner Wahl
ins Separé locken.
Ins Separé quasi locken.
Was für ein...
Richtig geisteskrank.
Tolles Format.
Ja, und, ich meine, es war so ein bisschen Reality-mäßig.
Und
so.
Das Schlimmste war, und da hat man schon gemerkt, dass es, da hat man schon gemerkt, das ist komplette Verarschung, weil die haben... den Mädels angeblich, also die haben dann auch immer so, dann so eine riesen Couch-Ecke gehabt mit einem Kamin, oben drüber war ein riesen Fernseher und auf dem Fernseher haben sie denen dann immer quasi so Bewerbungsvideos von den Jungs vorgespielt, die angeblich als nächstes reinkommen. Und natürlich haben die Mädels totales Stimmrecht, wer da als nächstes reinkommt. Am Arsch. Also nein. Also die, deswegen wollten die mich ja in so einen Bus dann quasi...
nach Offenbach ins Kino, Max, da war so eine Box, wo man hätte... vor der Kamera funktionierst auch.
Das einmal, genau. Und wenn ja, dann hätten die quasi das, was ich da sage, so, hi Mädels, ich bin's, der Steve, ich muss unbedingt bei euch ins Haus, bla bla, das hätten die da eingespielt und hätten dann aber einfach entschieden, der kommt da rein.
Ja, okay, klar.
Also auch wenn die Mädels, genau, so. Aber das haben wir zum Glück nicht gemacht. Aber das Geile
war, der aber telefonieren die ganze Zeit.
Ja, das Geile war, dass ich quasi gesagt habe, so, weißt du, guck mal, ich will da, also für mich war das so, ich habe so, die haben so riesen Buswerbung früher gemacht. Also auf den ganzen Linienbussen bei uns in Frankfurt waren so diese, keine Ahnung, 12, 15 Mädels drauf. So, ne, und das Girls Camp und man kann da rein und so ein Scheiß. Und ich habe gesagt, ey, ich muss da rein, aber wie scheiße kommt es, wenn ich mich selber quasi bewerbe mit einem Brief?
Ja.
Und da habe ich gesagt, Tobi, wir machen das so, wir haben es natürlich abgesprochen, wir haben gesagt, du schreibst die Bewerbung, ich habe hier den perfekten Kandidat für euch, das ist mein bester Freund, bla bla bla. So. Das
war ein Erfolg für mich,
also
meine Bewerbung.
Der Brief war so gut, dass sie mich ja dann eingeladen haben quasi.
Aber die haben mich angerufen, mehrfach. Und die haben mich gedrängt, dass ich ihn dazu drängen soll, da hinzugehen, in dieses komische
Gemacht. Nee, ich hab's nicht
gemacht. Nein, ich finde das schon, also...
Wer weiß vielleicht,
wer... Wer weiß, was dann noch alles passiert wäre.
Ja. Ich wäre also nicht in...
Reality-Star.
Klingt so wie Bachelor für Arme.
Ja, es war wirklich, ja, es war auch so.
Ja. Aber
na gut, ich wäre jetzt wahrscheinlich Reality-Star.
Opa.
Gut.
Opa, genau, Reality-Opa.
Reality-Opa. Bist ja, ja jetzt hier irgendwie auch gerade so ein bisschen.
Ja,
ein bisschen. Nur ohne Bild halt.
Nur ohne Bild, ja.
Reality-Opa.
Aber das war stark. Aber lass uns trotzdem noch einmal ganz kurz kommen. Jetzt über deinen.
Wie lange geht denn die Show?
Nicht mehr lange, aber ich möchte gerne noch.
Ist doch gar keiner mehr dran.
Doch, doch.
Kannst
doch.
Du nur über Etappen hören, nee, hier, das Gebabbel.
Guck mal, wir haben knapp 2 Stunden, das heißt, ein paar Minuten haben wir noch.
Okay.
Aber ich will trotzdem mal, wir müssen schon noch mal über einen der bekannten Songs sprechen.
Welchen meinst du denn?
Wir haben vorhin gerade ein bisschen hin und her diskutiert, ich und Tobi, weil es gibt ja einmal den mit dem Fangesang Frankfurter Jungs. Der heißt auch so, der Song, ne?
Ja.
Aber, und das habe ich tatsächlich verwechselt, weil ich wusste, es gab ja noch einen, die sind beide mit dem Fuego, die Songs, ne?
Wenn du von dem zweiten Song sprichst, den ich jetzt erwarte, dann ja.
Ja, du erwartest den richtigen. Aber ich habe das, genau, bei dem anderen Song zählt er ja die ganzen Stadtteile auf und
ja,
der heißt Zurück nach Frankfurt.
So ist es.
So. Und ich habe das aber ein bisschen verwechselt, weil ich wusste, dass in einem Beat ein bisschen das Sample so ähnlich ist wie das von dem Chicago Bulls Einlauf, glaube ich, ne? Oder ist es?
Es ist Eintracht Frankfurt Einlaufmusik. Aber ist die gleiche wie bei Chicago Bulls, ja.
Wer war denn früher?
Also im Endeffekt heißt der Song Sirius.
Ja.
Und,
ja, ich glaube, ja klar, es ist auch ein...
Alan Parsons Project.
Genau, das ist das Original, ne? Ja. Stimmt, Puff Daddy hat das, glaube ich, auch mal gesampelt dann irgendwann, ne?
Und,
nach euch, natürlich.
Hinz und Kunst hat das schon
gesampelt. Ja, ja, genau, aber...
das ist eine meiner Lieblingsbands, Hinz und
Kunst. Hinz und Kunst, ja, bekannteste Band der Welt. Ich habe das kurz ein bisschen verwechselt, aber dann ist mir klar geworden, stopp, nein, genau, das sind diese, also sind verschieden, zwei verschiedene. Das sind
zwei verschiedene Songs, die auch ein paar Jahre Abstand zueinander haben, aber irgendwie auch dennoch zusammenhängen.
Zurück nach Frankfurt ist
der ältere
Song. Ältere Song, ja, ne? Genau. Ja. Ja. Und der läuft immer noch im Stadion ab und zu, ne?
Frankfurter Jungs,
ja, genau.
Ist das, was regelmäßig im Stadion läuft.
Ja.
Zurück nach Frankfurt findet sich auch in der einen oder anderen Playlist wieder, die im Eintracht-Kosmos abgespielt wird. Aber der präsentere Song ist immer noch Frankfurter Jungs, jetzt zuletzt auch wegen der Engelbert-Strauß-Fernsehwerbung.
Stimmt.
Das, was an mir vorbeigegangen.
Ja, macht nichts.
Du bist, findest in einem anderen Kosmos statt.
Manchmal schon, ja. Sorry.
In deinem eigenen.
Nur hier, in diesen vier Wänden.
Nein, aber findet auch im Stadion regelmäßig seinen Platz, ja.
Aber jetzt trotzdem noch mal ganz kurz zu der Entstehungsgeschichte. War das auch so ein Song, wo du, wie das alles bei dir war? Das heißt, ich habe einfach Bock, einen Song zu machen? Oder war das schon so irgendwie, es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die bekommen eine Anfrage, sagen, hey, schreib doch mal einen, keine Ahnung, Song für XY oder für das oder für das. Oder war das so, wie es immer bei dir war? Einfach, hey,
einen geilen Song. Also deswegen sage ich ja, da gibt es einen Zusammenhang von beiden Songs zueinander. Also der Song Zurück nach Frankfurt, der ist aus genau der Motivation entstanden, wie alle meine Songs. Ah ja, lass mal machen.
Mhm.
Ja, lass mal. Und unser Lokalkolorit, sage ich mal, dass es irgendwie sich auch immer irgendwie um Frankfurt und Representen und so dreht. Das war auch immer, gerade auch mit dem Hip-Hop-Hintergrund im Rahmen von Nordmassiv Binding Squad, auch immer ganz, ganz wichtig für uns und für mich. Und so ist dann in dem Rahmen auch Zurück nach Frankfurt entstanden. Erst ursprünglich auf einem anderen Beat.
Mhm.
Ich habe den Song eigentlich mit Fuego bei DJ Release damals aufgenommen. Und dann kam aber der Mario, der Clark Kent, mit diesem Eintracht-Sample, auch wenn es kein Eintracht-Sample ist, wie du schon sagst, für manch anderen ist es das Chicago Bulls-Sample, für jemand anders das Puff Daddy-Sample, aber für jemand, der regelmäßig im Stadion ist, ist das eben das die Einmarschmusik von der Eintracht, kam um die Ecke mit diesem Beat und dann war es so, ja okay, das ist ja noch geiler und dann haben wir das auf diesen Beat neu recorded und dann auch mit den Stadtteilen das gemacht und so weiter. Also die meisten Leute kennen den Song jetzt, deswegen muss ich nicht jetzt groß erklären, wie der sich zusammensetzt oder wie der sich anhört, aber das war dann so mehr oder weniger ein kleiner Überraschungserfolg. Wir haben auch ein Video dazu gedreht und ja, das hat sich dann irgendwie so verselbstständigt. Also wir haben das einfach veröffentlicht und haben uns dann auch gefreut, dass das vielen Leuten zu gefallen scheint, aber es war dann auch medial wirklich, hat die Runde gemacht. Also es hat dann YouTube-Klicks gemacht und dann kamen auch die ein oder anderen medialen Berichte dazu und so weiter und gerade auch zu dem Video. Kam es so, dass wir mehr oder weniger planlos einfach gesagt haben, jetzt drehen wir halt mal ein Video, stellen uns hier und da mal an so ein paar Spots, die zu dem Zeitpunkt uns eingefallen sind und haben dann Kontakte zur Ultras-Szene dann auch gehabt, so ein bisschen. Und haben den Song, eigentlich haben wir uns wegen was anderem mit denen getroffen, ich weiß gar nicht mehr, was der Hintergrund war, aber auf jeden Fall haben wir den Song denen dann gezeichnet, da waren die so, geil, super. Und haben gesagt, ja, wir drehen nächste Woche mal ein Video dazu. So. Das war jetzt kein aufwendiger Videodreh oder sowas, einfach Kamera und drauf los. Wir haben da jetzt nicht großartig mit Regie und Drehbuch oder sonst was. Mhm. Aber auf jeden Fall warst du so, ja, cool, dann treffen wir uns da und da am Gleisdreieck, in dem Fall am Stadion. Dann bringen wir mal ein paar Jungs mit und dann machen wir da auch noch so eine Szene so mit Eintracht-Fans. Okay. Dann sind wir da hingefahren, haben gedacht, na gut, jetzt stehen da halt 12 Jungs mit dem Eintracht-Schal. Da stand da eine relativ große Meute, vermummter mit Feuerwerkskörpern und Streitaxt und allem drum und dran. Und dann wurde da halt richtig aufgefahren mit Pyro und Action. Und wir haben einfach gesagt, komm, Dejan, halt drauf. Wir werden jetzt hier, mach ja weiter hier und so weiter. Und auf einmal war das quasi so mit das erste, zumindest erste mir bekannte Rap-Video, wo tatsächlich so eine Ultras mit Bengalos und Feuerwerkskörper und so weiter drum und dran, Musikvideo, was man heute ja en masse kennt, gibt's ja mehr als genug Videos mit so einer Darstellung. Aber das war dann plötzlich unser Song und unser Video mit eben den Jungs, super geil, dass die da alle angetanzt sind und so eine geile Stimmung verbreitet haben. Und dann hatten wir dann plötzlich nicht nur einen Frankfurt-Song, sondern durch diese Bilder plus das Sample dann irgendwie auch, auch wenn es überhaupt nicht wirklich ein Eintracht-Song war, aber dadurch wurde es plötzlich auch ein Eintracht-Song und wurde in der Eintracht-Fangemeinde auch wirklich so als ein Eintracht-Song offensichtlich wahrgenommen. Und über einen relativ langen Zeitraum, also heute verpufft ein Song ja nach 3 Wochen, redet kein Mensch mehr davon, weil dann gibt es ja den nächsten. Das hat sich tatsächlich über Jahre hinweg gezogen, dass wir mit diesem Song irgendwie identifiziert wurden. Und dann war es halt irgendwann dann doch der Gedanke, na gut, wenn das schon irgendwie so der Eintracht-Song ist in der Wahrnehmung der Leute, und wir sind ja auch glühende Eintracht-Fans, dann machen wir jetzt auch einfach mal, versuchen wir mal einen Eintracht-Song auch zu machen. Mhm. Auch das gab es zu dem Zeitpunkt nicht, ein Rap-Song über Eintracht Frankfurt. Heute hat jeder Fußballverein seinen Rap-Song. Mindestens einen, meistens mehr. Gab's da nicht. Also zumindest nicht so in dem großen Stile. So. Klar gab's auch da zu dem Zeitpunkt noch schon diverse Leute in der Ultraszene. Ich denke jetzt auch an Bosca und so weiter und, und die Jungs, die auch schon gerappt haben. Aber es gab nicht den Eintracht-Song. Ja? Mhm. Und das war halt in dem Fall, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich versucht habe, ein Stück weit was nicht am Reißbrett zu kreieren, aber es war schon so, okay, da weiß ich schon wirklich, wo es hingehen soll. Das soll eine Eintracht-Hymne werden. Ein
gewisses Konzept einfach.
Genau, mit einem Konzept rangegangen.
Ja, ja.
Ohne, dass das jetzt aber wieder Mass Appeal haben soll. So von so, ach, das muss jetzt allen gefallen und das muss so irgendwie möglichst poppig sein und eingängig, wie diese sonst so Eintracht-Mucke, die ist ja immer entweder sehr rockig oder sehr so, ja, wie soll ich sagen, Mitgröl-Charakter und fast schon manchmal so ein bisschen schlagerartig und so. Das wollte ich alles gar nicht. Oder wollten wir gar nicht. Und dann haben wir einfach mal drauf losgeschrieben und dann war dieser Song plötzlich da und fertig. Ja. Und zeitgleich gab es den Kontakt auch zur Eintracht, beziehungsweise der Eintracht angeschlossene Plattenfirma. Also es gibt tatsächlich eine Plattenfirma, die heißt Soccer Records.
Okay.
Die alle Musik, die im Rahmen von Eintracht Frankfurt veröffentlicht wird, veröffentlicht. Und da hatten wir dann auch den Kontakt und das war dann mehr oder weniger so parallel und die hatten da halt dann auch Bock drauf und dann wurde auch noch ein Video dann im Rahmen dessen gemacht, also offiziell mit der Eintracht in dem Fall, jetzt nicht wie beim letzten Mal, Guerilla-Taktik einfach drauf gefilmt, mal gucken, was passiert, sondern wirklich offiziell im Stadion und mit der Eintracht. Und
Konzept halt.
Und die Chöre durften wir sogar im Stadion aufnehmen. Also die haben dann da so eine Art Tonstudio reingebaut und dann standen da halt 30, 40 Leute und haben Frankfurter Jungs gesungen und so. Also okay, das war dann schon ein bisschen größere Nummer.
Ja.
Ja? Trotzdem war es dafür, dass es so eine konzeptionelle und offizielle Sache war, niemals eine Auftragsarbeit in dem Sinne, sondern es war eigentlich eine Zusammenarbeit.
Ja.
Ja, also wir hätten den Song auch veröffentlicht, ohne dass die Eintracht mit den angeschlossenen Institutionen gesagt hätte, ja, sind wir dabei. Hätten die gesagt, nee, interessiert uns nicht. Hätten wir es trotzdem veröffentlicht. So wie beim letzten Mal ja auch.
Ja,
ja, aber so war, hat es dann den offiziellen Charakter und findet deswegen auch bis heute, wenn es um YouTube geht, auf dem YouTube-Kanal der Eintracht statt und nicht bei uns auf dem Kanal. Mhm. Ja, war eine geile Nummer. Ist dann erst recht nochmal doppelt und dreifach so stark eingeschlagen wie der vorangegangene Song. Mit entsprechendem Medieninteresse und. Und ist bis heute ja der Song, bei dem, wenn sie meinen Namen hören, als erstes dran denken.
Ja, das geht auch generationsübergreifend, weil meine Kinder hören es auch.
Ja, ist krass. Ist quasi das Last Christmas von Frankfurt.
Oh. Boah, du darfst ihn mal reinhauen, bitte.
Nein, Gott.
Ich finde das gar nicht so schlimm.
Ja, okay. Es wäre halt auch schön, wenn es der Tantiem einspielen würde, ne?
Naja. Ja. Ist ganz okay. Ist immer noch schön. Und ich finde jetzt auch, ist ja auch nicht so, wie ich eingangs gesagt habe, dass man sich dann sagt, oh, das ist mein fester Mexikaner und ich kann es nicht mehr hören und ich will aus dem Fenster springen. Ganz im Gegenteil. Ich bin da sehr, sehr stolz drauf, dass das selbst nach so vielen Jahren immer noch so vielen Menschen etwas bedeutet, ja, dass ich immer noch gesagt kriege, oh Mensch, immer dieser Song, Gänsehaut und meine Kinder hören es jetzt auch und ja, so Sachen. Weißt du, das bedeutet mir total viel. Ich hatte zwischenzeitlich mal eine Phase, wo ich es total schade fand, dass ich durch den Song dann auch so ein bisschen zu diesem Fußballrapper abgestempelt wurde, weil der war ich ja nicht. Natürlich bin ich Fußballfan und ich habe auch einen Rap-Song gemacht über Fußball und meinen Lieblingsverein. Aber ich bin kein Fußballrapper. Ich bin, haben wir ja schon den ganzen Tag drüber gesprochen, wer ich und was ich bin. Aber für viele war ich durch diesen Song plötzlich der so, ach ja, das ist dieser Rapper mit Eintracht Frankfurt. das hat mich zwischenzeitlich schon ein bisschen gestört, mal wie immer mal wieder. Und aber heute, wie schon mit vielen anderen Dingen, über die ich heute gesprochen habe, bin ich damit total im Reinen. Im Gegenteil, bin ich sogar total cool mit und stolz drauf und freue mich heute noch darüber, wenn Leute mich darauf ansprechen, wenn ich sehe, wie viele Klicks das Ding immer noch macht, in wie vielen Playlists es drin ist und wie viele Menschen es vor allem wirklich immer noch etwas zu bedeuten scheint. Das ist wirklich toll.
Finde ich auch. Ja. Also aber da sind wir jetzt nochmal ganz kurz dann fast abschließend, sag ich mal, bei diesem Ding mit Erfolg. Das ist klar, man sieht jetzt, der Erfolg ist auch ein bisschen messbar, weil man halt Klicks sehen kann. Klar. Aber selbst wenn man die Klicks nicht sehen könnte, ist es ja allein dieses, dass Leute dich darauf ansprechen, dass es im Stadion läuft, dass auch Leute dich ansprechen und sagen, ey, guck mal, das hören sogar meine Kinder gern.
Ich krieg ständig das Videos geschickt von Leuten, die ich 20 Jahre nicht gesprochen habe, die mir ihr Kind zeigen, wie es mein Lied singt.
So, das meine ich. Das ist ja auch, da wird kein Klick gezählt.
Voll.
Weißt du, was ich meine? Also das passiert einfach und das ist, und wenn ob der jetzt über 1 Million hat oder nur 1000 hätte, diese Videos existieren ja trotzdem oder werden gemacht, weißt du, ich meine so, und das da sind wir wieder bei diesem Erfolgsding. Ja, ob der jetzt, wie ich jetzt gesagt habe, so, ne, ob der jetzt Tantiemen wie Last Christmas abwerfen würde oder nicht, ist am Ende, ja, egal, vielleicht nicht, aber du weißt, was ich meine. Das ist nicht das, was man, oder was du für dich mit Erfolg
dreht immer wieder die Runde.
Tituliert hast. Wieso denn? Ja, haben wir doch gesagt.
Genau.
Ja. Haben wir schon. Also für mich ist das ein sehr, sehr großer Erfolg.
Genau.
Und wenn ich irgendwann vielleicht nicht mehr hier auf diesem Planeten bin und mein Sohn sagt, das hat mein Papa gemacht und das hört immer noch im Stadion und das hat immer noch irgendwie jemand in seinem Freundeskreis ihm gezeigt und sagt, das war mein Papa, das war krass.
Ja. Definitiv. Bis wie alt darfst du werden, um mit dem Song noch aufzutreten?
Keine Ahnung. Also
kann man lang machen, oder eigentlich?
Also beim nächsten Möbelhauseröffnung bin ich dabei.
Geil. Hier vorne, beim roten Stuhl.
Möbelhaus. Fanshop.
Genau.
Nee, also Fanshop, ja. Ich fühle mich nicht zu alt, um aufzutreten. Ich fühle mich auch nicht, bin mir auch nicht zu schade, die Songs zu spielen, die Menschen von mir hören wollen.
Ja.
Das sind eben, auch wenn ich deutlich mehr Songs gemacht habe, aber am Ende bricht es sich immer runter auf, ich will zurück nach Frankfurt, ich will Frankfurter Jungs, vielleicht noch die Frau Rauscher und der Heinz Schenk. Das ist okay. Es gibt tausende von Künstlern, von denen will keiner auch nur einen Song hören.
Genau. Genau, das ist auch so. Und ich finde aber auch, und ich finde auch, das Geile ist doch aber auch geil, was zu haben. Also, ich verstehe beides. Ich kann es verstehen, dass du was vorhin beschrieben hast, dass man dann manchmal so ein bisschen, und da nehme ich jetzt extra das Wort, reduziert wird auf eben dieses, du bist der Fußballrapper oder du bist halt der Kasa vom Frankfurter Jungs-Song, so, dann denkst du halt so, nee, ich habe halt auch noch 40 andere Songs, die ich selber auch geil finde. Aber andererseits, wie du schon gesagt hast, ist es ja auch geil, eben genau so ein paar Sachen im Repertoire zu haben, wo man halt sagt, ey, das ist genau das, was die Leute irgendwie bewegt oder was die Leute an einen erinnert oder an bestimmte... Oder
und nach so vielen Jahren immer noch eine gewisse Relevanz zu haben, scheint, dass Leute zu mir sagen, oh, kannst du das machen?
Ja. Geil. Apropos Songs. Tobi, Entschuldigung.
Ich wollte nur noch mal fragen, ob du den Text noch üben musst, bevor du auftrittst.
Nee.
Musstest du bei dem Text schon mal freestylen?
Frankfurter Jungs?
Ja.
Nee.
Der sitzt.
Der sitzt. Das Einzige, was immer mal wieder zu Schwierigkeiten führt, sind die Stadtteile.
Das kann ich mir vorstellen.
Vor allen Dingen, wenn ich es zusammen mit Fuego mache. Also wenn ich allein auftrete, wenn Fuego nicht dabei ist, dann kann ich sie durchrattern. Aber wenn wir uns abwechseln, dann ist ganz schnell mal so.
Ach so.
Das war doch falsch. Jetzt kommt nicht Dornbusch. Jetzt kommt. Ach, egal.
Okay, jetzt habe ich noch eine wichtige Frage.
Wie hast du das gebaut? Achso.
Nee.
Das soll ich die Story erzählen. Ich habe tatsächlich nämlich die Stadtteile alle ausgedruckt, ausgeschnitten und so zusammengelegt. Ich brauche mal zu trinken, Jungs.
Natürlich. Wir geben dir. Aber das ist jetzt kalt.
Ist doch super. Das ist leer. Damit ich die Stadtteile so zusammenbauen konnte, dass sie sich gereimt haben, musste ich die dann so puzzlemäßig zusammensetzen, wirklich. Physikalisch.
Ja. Ich jetzt, also, aber hör mich, also du hast eine Stadtkarte, die Stadtkarte genommen hast.
Ja, die Namen.
Ich habe einfach nur alle Namen auf den Zettel geschrieben und ausgeschnitten und dann zusammengebastelt, sodass es sich am Ende gereimt hat.
Ich habe ihm schon ein paar Mal gedacht.
Wo ist Sossenheim?
Nee, haben die
Sossenheim was? Fehlt.
Fehlt?
Ja.
Ist es Zufall?
Weißt ja, beim so einem Song hat man halt nur ein gewisses Zeit, also es fehlt auch Goldstein und es fehlt auch noch
ich Bergersheim. Ist keinem aufgefallen, wir schneiden das raus jetzt.
Ja, nein,
ist alles drin.
Ja, ist alles drin.
Das gab tatsächlich ein bisschen böses Blut bei dem einen oder anderen Stadtteil.
Kann ich mir voll vorstellen.
Sorry, an der Stelle nochmal.
Das fällt aber auch nur demjenigen auf, der halt aus dem Stadtteil kommt, der halt leider fehlt.
Ja, und du denkst, wow, so viele Stadtteile.
Ja, ich habe mich immer gefragt, so, ich habe mir nie die Mühe gemacht, aber weil das ist ja, wäre ja wirklich Arbeit, die alle auch runterzuschreiben, so hat er einen vergessen, aber ich habe immer gesagt, so, haben die wirklich alle genannt? Ja, wahrscheinlich, weißt du, so, das war mein Ding. Okay, aber, nee, aber trotzdem, meine Frage ist, und es gibt doch auch in Filmen manchmal so, das nennen die, glaube ich, da Easter Eggs oder so, wenn man so Fehler erkennt, dass bei Braveheart dann das Schwert wackelt, weil es eigentlich ein Gummischwert ist und so.
Das ist auch kein Easter Egg dann. Aber ja, okay, so Filmfehler.
Film oder Filmfehler, genau. Ich meine gesehen zu haben, dass im Video,
jetzt bin ich gespannt,
wo ihr die Stadtteile aufzählt, weil ich achte manchmal auf richtig bescheuerte Kleinigkeiten und ich, vielleicht erinnerst du dich auch nicht mehr dran, aber du hast ja gerade erwähnt, dass es manchmal schwierig wird, die Stadtteile noch zu rappen. Wenn du es alleine machst, klappt, aber wenn du es abwechselnd machst und im Song macht ihr es ja abwechselnd, ne?
Ja.
So, und ich habe, also es kam mir vor, als ob es im Video 1-2 Miniszenen gibt, wo
die Lippen sich anders bewegen als
nicht unbedingt anders bewegen, aber wo du, es gibt zum Beispiel einmal, wo dann der Fuego, glaube ich, ein Wort sagt.
Und ich guck so,
Nee, du grinst.
Ja, weil er es verkackt hat in dem Sekunde.
Okay,
in der Sekunde,
siehst du? Ja. Krass. Ja, ist so. So eine Scheiße fällt mir manchmal auf.
Ja, das ist nämlich genau so eine Szene gewesen, wo er dann den falschen Stadtteil gesagt hat und ich dann in Videos schon
aber man reagiere darauf. Aber eigentlich sieht man es nicht.
Also nee, ich glaub, man muss es halt wissen, aber ich weiß es, dass es so ist.
Ja, aber ich habe mir so, weil ich dachte mir so, weil das war nicht mein Gedanke, ich dachte mir, okay, ich weiß ja selber, dass es schwer sein kann, sich 16er, 2-16er oder eben bei einem längeren Auftritt auch mehrere Songs zu merken. Und da kannst du halt auch nicht mit Freestylen kommen bei der Nummer. Weißt du, was ich meine? Also es wäre schwierig, die Stadtteile zu freestylen.
Man kann sehr souverän darüber hinweg führen, dass man dann sagt, und egal, wo ihr
genau, das geht.
Ihr seid auch dabei.
Yeah. Genau, das geht. Aber wenn du es halt performen musst, und dann auch im Video musst du es ja eigentlich auch dann performen, so wie es halt auf Band ist, da gab es so einen kleinen Moment. Aber okay.
Ja, der ist tatsächlich, hast du richtig bemerkt.
Ja,
geil. Da hat der Kollege verhauen.
Nee, gar nicht Klugscheißer. Ich fand es witzig einfach. Weil
sehr
ich
dachte, aufmerksamer Zuschauer.
Ja, genau. Ja, ich fand es, ich liebe sowas. Weißt du, weil ich es selber ja kenne. Und ich sehe das auch bei mir selber bei manchen Sachen. Weil ich ja selbst dann dabei war und ich dachte mir so, warte mal, ich kann mir voll vorstellen, dass in der Situation das und das war.
Ja, war auch
das. Ja, so sehr, sehr gut. Aber apropos Songs. Fand ich übrigens eine sehr gute Frage, Tobi.
Hm? Was?
Ob er den Text noch quasi üben muss, oder was heißt üben muss, aber
war nicht ganz ernst gemeint. Nee.
Also das weckt mich auf nachts um 2:30, das ist kein Problem.
Wie ist der andere Song, den du gerade genannt hast? Wo er aus dem Fenster gesprungen ist, deswegen.
Fiesta Mexicana.
Das ist dann doch
der Hossa!
Ja, Hossa! Genau. Ja, zum Thema. Hossa und Fiesta Mexicana. Es gibt in Sigis Bar eine Jukebox, die in Form einer Spotify-Playlist abgebildet wird.
Oh.
So. Und jeder Gast hat die Pflicht, dort Songs, also es müssen nicht viele sein, aber es sollte spontan sein. Du kannst jetzt auch 20 sagen, aber dann dauert das halt noch. Du hast ja gerade schon
überlegt. Was ist das Kriterium oder die Kriterien?
Es gibt gar keins, also ich sag mal so, wir packen in dem Fall meistens, wenn die Gäste zum Beispiel eigene Songs haben, dann packen wir die drauf. Also ich würde auf jeden Fall...
Ach so, es geht um meine Lieder?
Ja, nein, eben nicht. Es geht eben nicht um deine.
Gar nicht.
Also wir packen gerne was von dir drauf.
Die dir wichtig sind, die dir gerade einfallen, die du heute im Radio gehört hast, einfach die, du brauchst.
Okay, deswegen würde ich sagen, also, Fiesta Mexicana,
damit beginnen wir. Genau. Direkt gefolgt.
Finde ich auch.
Weil, und das ist jetzt ernst,
ja.
Kapitel 1 von Torch, kennst du?
Ja.
Ja, das war tatsächlich so okay.
Ja.
Das war zu dieser Dokumentation, von der ich vorhin gesprochen habe, das war so... Die Bibel für mich, Genesis, der Song macht's dann rund.
Mhm.
Also das ist bis heute noch der Song, der beschreibt, wie ich damals meine Welt sehen wollte.
Mhm.
Kapitel 1 von Torch, auf jeden Fall.
Mhm. Einer reicht?
Nö, ich habe noch...
Sag ruhig noch eins.
Also heute habe ich die ganze Zeit einen Song gepumpt, den ich seit Ewigkeiten nicht gehört habe und auch völlig nicht mal auf dem Schirm hatte.
Der wäre wichtig.
Screwball. Hostile.
Mhm. Kenn ich gar nicht.
Ja, richtig geil. Ich habe Screwball auch überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Also so ein Queensbridge-Gruppe aus den 90ern.
Okay,
den stehe ich voll drauf. Und, was ich heute auch wieder aus dem Hut gezaubert habe, No Escape in This von Beatnuts.
Oh ja. Mhm.
einer der total vergessenen, eigentlich Evergreens, super geiler Beat, aber in so diesen, wenn man darüber redet, was waren die geilsten Songs damals, taucht der nie auf.
Ja, stimmt. Der lief aber immer im Club. Also zumindest in unserer Zeit.
Ja. Sehr nicht lang. In jedem Club, aber so im Opium und so.
Ja, genau,
Opium,
schon wollte ich gerade sagen.
No Escape in This, krasse Nummer.
Stimmt.
Und wenn es darum geht, was sind so die Songs, die ich, wenn mich jemand mal irgendwann fragt, was sind so die wichtigsten Rap-Songs für dich?
Was sind so die wichtigsten Rap-Songs für dich?
Ist auf jeden Fall Beautiful von Master Ace.
Aha.
Kennst du?
Ja.
Produziert in Kroatien übrigens.
Und das wusste ich nicht, okay.
Und Scenario von A Tribe Called Quest.
Ja, stark auch. Mhm. Also ich pack für uns auf jeden Fall, also für, von uns für dich natürlich auf jeden Fall natürlich zurück nach Frankfurt und Frankfurter Jungs. Die haben wir beide noch nicht drauf, ne? Oder hat die sich schon mal jemand gewünscht?
Weiß ich.
Könnte sogar sein, das ist irgendwie in den...
Kann sein, schon drauf. Wenn nicht, dann machst du es drauf.
Ja. Ja, doch. Das ist so. Also wir haben uns angewöhnt, das zu reduzieren, dass wir das eher bei den Gästen lassen, weil am Anfang haben wir beide auch immer noch mindestens 2-3 Songs draufgepackt.
Ja, klar.
Und du kannst ja, wenn du viel Langeweile hast, diese Playlist mal anschauen.
Oder also, eine Woche Urlaub.
Oder eine Woche Urlaub nehmen und die dann durchhören.
Ich habe jetzt noch eine Einfahrt vor mir.
Ja, sehr, ja gut, das wirst du nicht schaffen. So, so weit wohnst du nicht weg, dass du die durchhören kannst. Aber die ist sehr wild.
Außer es ist Sydney.
Außer du wohnst in Sydney und fährst mit dem Auto. Nein, aber die ist sehr wild. Und wir haben schon mal aufgerufen dazu, dass bitte doch Leute Videos machen, wenn sie die zum Beispiel einfach bei so Familienfesten, also an Weihnachten oder so, diese Playlist
machen. Hat sich noch keiner getraut.
Hat sich noch keiner getraut, ja.
Hör die mal beim Putzen.
Ja.
Ist gut.
Ja. Dann machen wir es so, ich sag kurz was Abschließendes, dann hast natürlich du noch die letzten Worte, aber naja, eigentlich der hat die letzten Worte der Tobi, aber
wie ihr das möchtet.
So machen wir das jetzt. Natürlich bedanke ich mich erstmal an der Stelle, dass du da warst. Ich find's geil,
danke für die Einladung.
Ich find's geil, dass es geklappt hat, dass aus der spontanen nach dem Kino-Unterhaltung ein Besuch in Sigis Bar wurde.
Und wie schön wir geplaudert haben.
Definitiv. Und ich weiß, es ist wirklich auch wie immer, wir könnten noch so viele einzelne kleine Kapitel aufmachen und uns totreden über verschiedene lustige Dinge. Aber alles muss halt leider ein Ende haben. Irgendwann mal. Aber es steht ja auch einem weiteren Besuch nichts im Wege.
Nee.
Und ich
komme dann wie damals Sound of Frankfurt einfach mit einer anderen
Konstellation
wieder vorbei.
Genau. Du machst andersrum. Du, das haben auch schon andere hier geschafft, du besorgst quasi Gäste, die als nächstes kommen, aber kommst auch einfach immer wieder mit.
Ja. Das wäre dann noch so auf der Wunschliste?
Du, wir haben noch ein paar.
Boah,
du kannst uns
Wunschliste haben wir und wir sind Menschen, immer offen. Ich kenne, die waren schon
die
hier.
Waren schon hier. Du findest bestimmt noch, wo du dich mit reinsneaken kannst, dann auf jeden Fall. aber was, also ich fand's, was wirklich sehr interessant war diese Sichtweise von dir heute nochmal. Also das wollte ich einfach jetzt hier auch gar nicht nochmal groß ausführen, aber nochmal betonen. Weil das hat so bei mir nochmal ein paar, ich will gar nicht sagen, das Auge geöffnet, aber
den
so
Blickwinkel auch mal verändert.
Den Blickwinkel komplett definitiv verändert. Das fand ich sehr, sehr interessant, doch, auf jeden Fall. Und das wird auch auf jeden Fall im Trailer erscheinen, war das Zitat von dir mit den Kopf in den Wolken und den Füßen auf dem Boden. Das fand ich sehr, sehr stark. Es hätte ein Rap-Soul-Song werden
Albumtitel.
Können. Albumtitel. Oder ein Albumtitel, genau. Nee, vielen Dank, dass du da warst. Wenn du noch was loswerden möchtest, Kasa, dann ist das jetzt.
Losgeworden bin ich schon mehr als genug. ich möchte mich bei euch bedanken, dass wir jetzt mal wieder auch in dem Rahmen zusammengefunden haben.
Ja.
Hoffe, wir finden auch in anderen Rahmen in naher Zukunft wieder irgendwie zusammen und zueinander. Und fand's klasse hier. Sigis Bar gefällt mir super.
Sehr gut.
An alle da draußen, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns bald. Gute Nacht.
Tobi,
ja,
dann bist du jetzt dran. Ich bin sehr gespannt auf dein letztes Wort heute.
Ja, ich habe mir Gedanken drüber gemacht. Also erstmal, danke Kasa, dass du da warst. Das ist einfach ein schöner Abend gewesen. Und da komme ich auch gleich nochmal hin. Aber um das anzuknüpfen, was der Steve gerade gesagt hat, ich fand das ziemlich cool und wohltuend, was für eine klare Sicht und so eine Selbstwahrnehmung du hast und dass du mit dir im Reinen bist. Das hat mir auch sehr gut gefallen und das finde ich auch sehr wichtig, auch für andere. Aber meine letzten Worte gehen heute mal in eine ganz andere Richtung, weil mir das sehr gut getan hat, einfach nämlich hier zu sitzen, zu dritt und einfach mal zu quatschen über alles Mögliche, auch wenn du natürlich im Mittelpunkt standst, aber einfach finde ich wichtig, dass man sich mit Leuten, mit denen man sich versteht, einfach mal zusammensetzt und quatscht. Und zwar so, dass man die Zeit vergisst, was wir hier ja öfter mal machen. Aber heute ist mir gerade wieder so aufgefallen, dass die Zeit geflogen ist und wir einfach einen schönen, netten Abend zusammen haben. Und dass es sehr wichtig ist und einem sehr gut tut, einfach mal den Rest da draußen zu vergessen und sich einfach mit Leuten, mit denen man sich versteht, auszutauschen und einfach einen coolen Abend hat. Und ich glaube, das ist kommt meistens zu kurz. Also ich nehme mir da viel zu wenig Zeit für. Ich habe natürlich einmal die Woche hier, aber heute war wirklich auch wieder so ein lockerer, netter Barabend.
Einer dieser Abende war das.
Einer dieser Abende, nee, der wirklich viel Spaß gemacht hat. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und einfach sich so auszutauschen auf einer lockeren Art und Weise. Deshalb
vielen Dank. Wir kennen uns halt auch, ne?
Ja, das war ja auch nicht das erste Mal, dass wir uns so unterhalten, aber diesmal auf eine andere Art und Weise. Aber ich finde es allgemein wichtig. Es tut einfach immer wieder gut, mal solche Gespräche zu führen. Vielen Dank dafür.
Ich habe zu danken. Darf ich noch jemanden grüßen?
Ja, auch aus.
Also natürlich meine Familie möchte ich grüßen. Alle Menschen, die mich über die Jahre begleitet haben, auf musikalischer, aber auch sonstiger Ebene. Mein Team, die Jungs vom Nordmassiv, Binding Squad, Misi, Leon, Luke, beziehungsweise Truk und vor allem natürlich auch Chewie de Fumé, der war ja auch schon hier. Ja, okay. Danke, dass es euch alle gibt in meinem Leben und hoffentlich auch in Zukunft geben wird. Bis bald.
Da kam er wieder raus, der alte Hip-Hopper. Ja. Das habt ihr schön gesagt.
Schau dann.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Sigis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Sigis Bar.
Ey.
Frikadelle in Sigis Bar.
Alles frisch hier.
Cowboy-Schorle.
Sigis Bar.